Gedankenspiele. Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael.
Episode 23. Rückblick 2023.
Herzlich willkommen zu unserer 23. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Jens.
Hallihallo.
Und den Ralf.
Hallöchen.
Und wir haben uns wieder einmal zum dritten Mal quasi jetzt schon zusammengefunden, um eine Jahresabschluss-Rückblicks, wie auch immer, Episode zu produzieren.
Wow.
Und
wir werden alt.
Diese Unmengen an Themen, die wir hatten, die jetzt hier im Jahre 2023 von uns in den Äther geschickt wurden, einmal wieder aufzuarbeiten, nachzuarbeiten, weil wir natürlich so viele Sachen vergessen haben, dass sich dafür eine eigene Episode halt irgendwie lohnt. Naja, oder weil uns vielleicht nichts anderes eingefallen ist, wer weiß. Also, ja.
Und das halte ich für ein Gerücht. Nein, also das bestreite ich.
Kurz vor Weihnachten lassen wir denken.
Ja, ja, ich finde aber jetzt, dass der gute Ralf, der ist uns auf alle Fälle noch eine Entschuldigung schuldig.
Für Existenz?
Für keinen erbrachten Beitrag in diesem Jahr.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ja, er hat doch jemanden beigebracht.
Ja, und danach habe ich nicht mehr viel Worte zustande gebracht. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Du hast ihn zumindest deswegen nicht umgebracht.
Und er hat dafür gesorgt, dass es keine Verwirrung gibt, weil er derjenige beigebracht hat, mitgebracht hat, wie auch immer, auch Jens hieß, weswegen ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt habe zu normalen Folgen. Abgesehen davon, dass es eine lange Episode war, ohne dass Ralf viel geredet hat. Aber
genau. Dazu
später vielleicht mehr.
Ja, da möchte ich aber auch betonen, dass ich meinen Beitrag geleistet habe, indem ich einfach nicht teilgenommen habe, um dich nicht zu verwirren, dass es zwei Jensen gibt.
Das wäre sicherlich ziemlich schwierig geworden, ja. Aber gut, wir sind ja schon fast wieder mitten im Thema. Müssen wir eigentlich noch irgendwelche Spoiler-Alarme oder Triggerwarnungen vorwegschicken? Also Spoiler-Alarme, glaube ich, jede Menge. Wir reden nämlich über 22 Episoden, nicht über jede einzelne, aber über viele von denen, die wir hatten. Also seid gewarnt, dass wir da Themen nochmal aufgreifen, die wir schon mal hatten.
Im Grunde genommen müsstest du jetzt an der Stelle die Triggerwarnung von allen 5 Folgen dieses Jahr reinschneiden.
Piep. Notiz an mich für den Schnitt. An dieser Stelle bitte die ganzen Triggerwarnungen aus den vorherigen 22 Episoden einfädeln. Piep.
Und schon wird der Podcast 3 Stunden lang.
Ja, also am besten ihr hört euch alle vorangegangenen Episoden an. Dann wisst ihr, was in dieser Episode gegebenenfalls zur Sprache kommt und ob diese Folge etwas für euch ist oder auch nicht. So.
Und ansonsten passt auf euch auf.
Genau. Haltet immer einen Daumen auf den Ausschaltknopf oder so. Gut, genug rumgealbert. Dann starten wir einfach mal mit unserem podcast-technischen Jahresrückblick. Gnadenlos. Hm? Die erste Folge in diesem Jahr war nämlich die Episode Nummer 18. Die ging am 24. März. Wir haben es tatsächlich geschafft, in Q1 noch eine Folge zu produzieren. Einen Start und trug den Titel, oder trägt auch heute noch den Titel, Aus den Schiffen. Hier durfte ich euch irgendwas präsentieren. Wisst ihr überhaupt noch was?
Alexandria?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war Alexandria.
Ja, genau. Also eigentlich sogar nur die Bibliothek von Alexandrina, im Zentrum des Wissens im Altertum.
Ich weiß tatsächlich jetzt aber nicht mehr, warum der Titel, wo der Titel herkam.
Oh. Weil man aus den Schiffen, die vor Ort angelegt haben, Bücher und Schriftrollen geholt hat. Das war so.
Ach ja, die mussten die abgeben zum Kopieren.
Genau.
Genau.
Ja,
dieser Punkt geht an Ralf.
Ja. Aufgepasst.
Ja, und tatsächlich ist das ein Vermerk, der dann auch in die Bücher bzw. Schriftrollen aufgenommen wurde. Wir haben also quasi eine Quellenangabe hinterlegt und dann notiert aus den Schiffen, also natürlich auf irgendwie antik. Was haben die da geschrieben, gesprochen oder so? Das
müsste ja griechisch,
griechisch gewesen sein.
Sagen, ne?
So
ne?
Altgriechisch oder so, ja.
Ja,
ja. Ja, wie ihr seht, das Thema hat uns ziemlich viel Wissen geholfen. Deshalb gibt's da auch nicht, glaube ich, viel zu sagen, außer hört's euch an. Ist ganz cool, was die damals gemacht haben, irgendwelche Bücher zu klauen und zu behalten. Oder habt ihr noch Nachträge, Ergänzungen? Wenn ihr sowieso schon gar nicht mehr wisst, was wir da gemacht haben.
Ja, doch, so ist es nicht. Ja, ich kann noch ergänzen, dass ich inzwischen mir einen nicht von Lego stammenden Klemmbaustein Leuchtturm von Alexandria gebaut habe, der mich sehr erfreut, weil er leuchtet. Und jedes Mal, wenn ich ihn einschalte, denke ich auch an diese Folge, weil wir haben ja damals festgelegt, dass der Leuchtturm die Bibliothek angezündet hat.
Ja. So in der Art, genau. Darf man das überhaupt sagen? Nicht von Lego stammende Klemmbausteine? Muss man dann auch erwähnen, dass es auch Klemmbausteine von Lego gibt?
Nee, ich glaube, du darfst nicht Lego sagen.
Ich darf nicht zu dem Modell Lego sagen, genau. Es ist nicht von Lego, sondern es ist von Funhole. Funhole heißt der
Hersteller. Okay. Also es gibt Klemmbausteine mittlerweile von vielen Herstellern, nicht nur von irgendeinem dänischen Produzenten.
Also wenn der Hersteller wirklich so heißt, dann hat er seine eigene Triggerwarnung verdient.
Gut, kommen wir zur zweiten Episode in diesem Jahr. Hier war der gute Jens, derjenige, der uns ein Thema vorgestellt hat am 25. Mai. Das Ding hat den Titel Vergraben bekommen. Jens, weißt du noch, was du uns da vorgestellt hast?
Ja.
Deine Chance, hier noch einen Punkt zu ergattern.
Ja, da ging's um die sogenannten Stay-Behind-Gruppen, beziehungsweise Depots, die von Stay-Behind-Gruppen für Stay-Behind-Gruppen angelegt wurden. Also eine Geschichte aus dem Kalten Krieg. Und was man darin so finden konnte.
Ja, und da habe ich tatsächlich jetzt noch eine ergänzende, relativ, fast taufrische, nicht ganz so spaßige, aber vielleicht auch eine etwas doch eher erheiternde Anekdote noch mitzubringen. Zum einen sind diese Erddepots auch irgendwie immer noch vorhanden, beziehungsweise solche werden immer noch angelegt. Da müssen wir jetzt gar nicht auf diesen unsäglichen Angriff, Terrorakt der Hamas auf Israel jetzt eingehen, aber tatsächlich gibt's da jetzt derzeit auch noch von Hamas in Deutschland angelegte Erddepots mit irgendwelchen Waffen und was weiß ich was. Aber was ich viel amüsanter fand, war in den 80er Jahren, der ein oder andere von uns erinnert sich vielleicht noch, das war eine düstere rote Zeit, hatte eine Terrororganisation namens RAF, Rote Armee Fraktion, auch zahlreiche solcher Erdlager angelegt. Man weiß heute von mindestens 17 an der Zahl, die überall in Deutschland verteilt sind. Wo die halt irgendwelche Fässer verbuddelt haben und da dann Waffendokumente und ich weiß nicht was mit reingepackt haben. Und im Jahre, lass mich nicht lügen, 82 oder so, sind bei irgendwelchen Pilzsammlern zufällig solche zwei Fässer im Wald aufgefallen. Die waren wohl nicht tief genug verbuddelt, woraufhin dann das BKA aktiv wurde. Und die guten RAF-Jungs und Mädels hatten unter anderem in diesen Depots auch vermerkt, verschlüsselt natürlich, aber eine Karte und halt einen Lagerort mit kodiert, wo die weiteren Depots sind. Und da hat das BKA dann relativ eifrig recherchiert und versucht, den Code zu knacken. Der war auch nicht wirklich so komplex. Interessanterweise hat also der Bundesnachrichtendienst beziehungsweise die Einheit, die fürs Codeknacken zuständig ist, diese Codes nicht geknackt, aber das BKA hat nicht locker gelassen und dann selber gelöst und konnte dann von diesen 17 Lagern 14 oder so identifizieren und die dann auch alle ausräumen und haben die sie gefunden haben, auch alle Tag und Nacht überwacht. Also es muss ein irrer Aufwand gewesen sein, dass da ständig quasi 24/7 irgendwelche Beamten sich da versteckt haben und beobachtet haben. Und tatsächlich sind denen dann dabei auch Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz damals auf frischer Tat mehr oder weniger in die Fänge geraten. Und bei einem weiteren Lager konnten sie dann auch den Christian Klar dingfest machen. Damit war dann die sogenannte zweite Generation der RAF komplett ohne Führungsriege. Und für die Pilzsammler hat sich das Ganze durchaus gelohnt. Die haben nämlich 150.000 Mark Belohnung bekommen.
Ja.
Also, wenn ihr irgendwelche merkwürdigen Fässer im Wald findet, kann sich für euch lohnen.
Ja. Erinnert ihr euch noch an diese Fahndungsplakate, die da auf der Post oder so überall immer aushingen, mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern, auf denen man niemanden erkannt hat, wirklich?
Oder jeden.
Ja, oder jeden, genau. Ich war immer auf der festen Überzeugung, dass unser Nachbar einer von denen war.
Ja, die waren damals in den 80ern allgegenwärtig, ne? Also auf jeder bei jeder Behörde, im Zoll, bei der Post. Post war damals ja noch Behörde.
Ja.
Überall hingen die aus, ja.
Also ich kann mich halt ganz, ich habe ganz intensive Erinnerungen noch an die Post bei uns im Dorf, wenn man da die Tür aufgemacht hat, oder die Ärzte, und dann kam so eine Zwischentür und da hing dieses Plakat. Das war immer, ich meine, es war so weiß mit schwarzer und roter Schrift und so, und dann waren da so diese Fotos drauf.
Ich weiß bloß, dass ich diese Fotos immer gesehen habe, und dann wurden ja teilweise die Leute mal, ja, gefangen gesetzt und vor Gericht gebracht und kamen dann auch im Fernsehen. Und ich habe die dann mit diesen Fotos verglichen und habe nur gedacht, das hättest du nie erkannt, dass die das sind.
Diese Fahndungsplakate gibt es übrigens auch heute noch, ne? Ich meine, als ich das letzte Mal beim Zoll war, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, weil wieder irgendein Päckchen aus, keine Ahnung, ne, irgendein Kickstarter-Ding oder so dann da gelandet ist, da hängen die auch noch. Allerdings nicht mehr so groß, prägnant. Also früher waren ja, glaube ich, nur höchstens zwei oder so, zwei Gesichter drauf.
Ja.
Jetzt werden schon die Top Ten oder so dann damit abgebildet, aber hat sich eigentlich nicht großartig was dran verändert. Man erkennt immer noch jeden und niemanden. Vor allen Dingen stehe ich da immer davor und meine, okay, diese Bilder, diese Gesichter musst du dir merken, und vergiss es.
Also bei uns hing im Real hier in der Nähe, jetzt Kaufland, schnell nochmal Werbung einbauen, damit wir auch Geld bekommen.
Klappt eben. Es gibt aber auch Aldi und Lidl und Edeka, und das sind alles total tolle Läden.
Ja, ja, genau. Nein, aber da hing tatsächlich, ich habe den Real auch deswegen erwähnt, weil die hatten immer irgendwelche Aushänge. Jetzt sind die weg, also seit es kein Real mehr ist, sind diese Aushänge nicht mehr da, aber da waren immer irgendwie gesucht wird dieser Mann, haben sie nähere Angaben zu diesem Toten oder was auch immer. Und das waren sehr häufig tatsächlich Computergrafiken, was dann endgültig natürlich albern war, weil da hast du dann gar nichts mehr drauf erkannt.
Mhm. Ja.
Da konntest du gerade noch erkennen, blonder Mann oder was auch immer.
Ja, so. Und dann wissen wir jetzt auch, warum es Real nicht mehr gibt. Weil jetzt sind alle Verbrecher gefangen und deswegen konnte man die Filialen schließen.
Das waren alles Tarnfilialen? Ach so.
Ja, ja.
Vom BND geführt. Nee. Das erklärt vieles. Das erklärt sehr vieles. Oh, wir sind aber ganz weit weg vom Vergraben, ne? So, wir sollten den roten Faden wieder ausgraben.
Jens gibt wieder alles hier. Na gut.
Nur wenn Michael den Code knacken kann.
Der Code ist ganz einfach zu knacken. Die nächste Episode ist die Nummer 20. Man glaubt's kaum, aber nach 18 und 19 kommt tatsächlich die 20. Und das Ding lief unter dem Titel Das zweite Leben. Ich hätte es auch über 2 Stunden nennen können. Das hat auch echt lange gedauert, das Ding zu...
Ich war's nicht schuld.
Das würde ich jetzt nicht so laut sagen.
Der Beihilfe hast du dich vielleicht schuldig gemacht.
Ja, okay, das schon.
Genau, also es hat auch relativ lange gedauert, bis ich das Ding endlich geschnitten hatte, was jetzt nicht nur an dieser Folge lag, sondern auch an die diversen anderen Veranstaltungen, die ja im Sommer gelaufen sind. Aber wie der Ralf schon andeutet, hier war der Jens schuld. Naja, schuld ist gut. Wir hatten einen Gast mal wieder, Jens. Dafür hat dann unser Jens ausgesetzt. Das ist jetzt genug für Verwirrung. Und ja, jetzt kommt aber die Frage, die Prüfungsfrage an unseren Jens. Was hat denn der andere Jens erzählt? Hast du die Folge überhaupt gehört?
Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht zu Ende gehört. Ich habe sie angefangen zu hören, aber ich habe sie, glaube ich, nie zu Ende gehört bisher. Es ging um virtuelle Realitäten, oder?
Ja, gut, wollen wir mal gerade noch durchgehen lassen. Aber dass du die nicht zu Ende gehört hast, das finde ich jetzt...
Da reden wir nochmal drüber. Von mir, ne?
Ja, der Jens hat uns so mehr oder weniger die Geschichte der virtuellen Realität präsentiert. Von Second Life bis zum Zuckerbergschen Metaverse. Und ja, wir haben versucht zu überlegen, was man daraus im Rollenspielumfeld machen kann. Wie eigentlich fast in jeder Folge. Und war eigentlich eine relativ interessante Geschichte, da einmal so durch die Historie durchzurauschen.
Es war vor allem, also falls jemand das noch nicht gehört hat, es war halt wirklich
zum Beispiel.
Wenn einen das Thema interessiert, bekommt man eben tatsächlich relativ fachkundig, aber auf einem verständlichen Level geboten, was virtuelle Realität und ähnliche Dinge halt ausmacht, wie sie entstehen und so weiter. Ist also schon ein spannendes Thema, das man also auch, glaube ich, sehr gut im Rollenspiel einsetzen kann.
Mhm.
wo ich jetzt gerade gar nicht sicher bin, kam eigentlich der neue Matrix-Film davor oder danach?
Vor der Folge kam der.
Kam der vor der Folge?
Ja, meine ja, ja.
Also ich habe, das ist nämlich einer, den ich noch nicht gesehen habe, der fehlt mir noch, aber Matrix ist natürlich so, ja, ich sag mal, virtuelle Realität vom allerhärtesten, sozusagen.
Naja, ich sag mal so, ich glaube, ich habe den neuen Matrix-Film gesehen, ich hätte, glaube ich, lieber die Folge hören sollen stattdessen.
Ich höre da eine leichte Anklage gegen die Filmemacher
auf. Es gibt doch eigentlich nur einen Matrix-Film, oder?
Ja.
Ja, ja.
Gut, ja, es gab auf alle Fälle zu dieser Episode auch einen etwas längeren Kommentar von Lemon Roll Cake, der da noch ein paar Anmerkungen zu liefern wollte. Und zwar meinte er, was diejenigen, die sich für VR und so weiter im Rollenspielumfeld so begeistern, meistens vergessen, ist, dass man natürlich nebenbei gerne auch mal was essen oder trinken oder sich Notizen machen möchte oder im Zweifelsfall auch mal eben schnell zur Toilette huschen möchte. Und dann sind natürlich solche VR-Sachen im Zweifelsfall auch etwas hinderlich, weil man sich dann doch hier und da mal abstöpseln muss. Oder halt die Umgebung, sprich auf dem Weg zur Toilette oder wohin auch immer, ein bisschen im Auge behalten muss. Weil da natürlich auch andere Menschen oder ich sag mal in meinem Fall auch diverse Haustiere einem vor die Füße laufen können, dass das Ganze nicht so praktikabel halt macht. Ne? Auch so im alltäglichen beruflichen Umfeld mittlerweile Online-Meetings haben unheimlich viel vereinfacht, aber die VR macht es im Zweifelsfall eigentlich nur komplizierter und teurer. Und ergänzend meinte dann auch noch, da gäbe es natürlich auch einen ganz massiven finanziellen Schnitt, der da drin ist. Ne? Also die klassischen Early Adapter und Personen, die in der Realwelt viel Geld haben, die können sich natürlich auch massive Vorteile erkaufen durch bessere Geräte, schnellere Server oder was weiß ich, was auch immer. Und auch ergänzend dann noch, warum sollen Kinder in dem gleichen Metaverse spielen wollen wie ihre Eltern oder Großeltern? Da vielleicht auch nicht ganz so unrecht. Ne? Also dass dann ganz schnell überall irgendwelche Privatserver laufen, wo nicht jeder dann auch den Zugang zu bekommen.
Ja, also ich, der die Folge nicht zu Ende gehört habe, vielleicht habt ihr da ja auch drüber gesprochen, aber also für mich steht das noch absolut nicht, für mich das noch absolut nicht klar, was sich da irgendwann mal vielleicht massenmäßig durchsetzen wird oder auch nicht durchsetzen wird. Und wenn ich es wüsste, wäre ich wahrscheinlich Milliardär, weil ich dann genau da investieren würde. Ich finde halt immer, ein Beispiel für mich halt ist halt diese ganze Geschichte in unserer Kindheit, wenn Science Fiction gezeigt wurde, dann Bildtelefone. Und jeder hatte ein Bildtelefon und es war ganz eindeutig, dass wir irgendwann mal mit Bildtelefonen telefonieren würde. Und du wirst keinen einzigen Science-Fiction-Film aus den 80er Jahren finden, der vorausgesagt hat, dass einer der Hauptkommunikationsdinger immer noch, wir schreiben uns kurze Textnachrichten. Weil es einfach so bequem ist und man muss nicht auf Leute reagieren und man kann drauf reagieren, wann man will und man muss sich nicht schminken und nicht schick anziehen und so. Und virtuelle Realität, die ganze Geschichte ist für mich, gehört auch zu den Gruppen. Ich habe keine Ahnung, was sich da eines Tages wirklich durchsetzen wird mal.
Hör die Folge zu Ende an, dann wirst du es wissen. Dann wirst du auch wissen, warum Ralf und ich jetzt hier mit einem fetten Porsche durch die Gegend fahren und einen Maserati vor der Haustür stehen haben. Weil wir wissen es jetzt.
Ach so. Okay. Mhm. Ja. Na gut.
Ja, wir hatten in der Folge aber auch ein bisschen über KI oder Artificial Intelligence noch gesprochen. Da waren wir jetzt auch noch so ein Ding jetzt jüngst untergekommen, wo ich schmunzeln musste und überlegt habe, das ist natürlich eine nette Seitenepisode, wo man bestimmt auch irgendwann mal was draus machen könnte. Nämlich die Tatsache, dass ChatGPT, das eigentlich so in aller Munde ist, im Augenblick eine Faulheit an den Tag legt. Und die Entwickler von OpenAI wissen auch gar nicht gerade, woran das liegt. Da scheint also die künstliche Intelligenz jetzt so ein bisschen an Schwung verloren zu haben und verweigert bei manchen Nutzern, auch zahlenden Nutzern, mehr oder weniger den Dienst und sagt, etwas höflicher formuliert, mach den Dreck doch selber. Ne? Das heißt, so Zusammenfassung von längeren Texten und was weiß ich was, da verweigert ChatGPT dann einfach seinen Dienst. Und ich habe auch gedacht, das Ding ist jetzt wirklich intelligent. Ne?
Ja, ich denke, das grundsätzliche Problem, was du halt bei künstlicher Intelligenz hast, ist halt, dass du nicht mehr den Einblick in den Programmcode hast, weil du ihn einfach nicht mehr verstehst. Mhm. Und eventuell machst du halt, ja, ich sag mal, die falsche Eingabe oder was auch immer, weil du einfach nicht mehr verstehst, was ChatGPT von dir erwartet. Also das schönste Beispiel fand ich immer noch, erzähl mir was über Ralf Sandfuchs. Ich kenne keinen Ralf Sandfuchs. Ah, schreib mir mal eine Biografie über Ralf Sandfuchs. Zack, hat er mir eine halbe Seite Text ausgegeben, der teilweise stimmte und teilweise kompletter Schwachsinn war. Aber es war dasselbe Ding. Also es hängt teilweise bestimmt davon ab, was du ihm genau sagst.
Also was ich interessant fand, ein paar Forscher haben eine Testreihe gemacht, in der sie mal gucken wollten, wenn du Krankheitssymptome im Internet eingibst. Und dann gibt's ja diverse Webseiten, DocMD oder wie die alle heißen, die einem dann da so eine Diagnose geben und dann immer sagen, du hast Krebs. Und die haben das mal ausprobiert mit diesen diversen Seiten. Eine schriftliche Zusammenfassung der Symptome. Dann haben sie gleiche schriftliche Zusammensetzung ein paar Ärzten gegeben und ChatGPT. Und ChatGPT hat wohl am besten abgeschnitten bei den Diagnosen. Und das fand ich, schon ziemlich interessant. Und ich habe es tatsächlich jetzt ausprobiert mal mit ein paar Krankheiten aus dem Familienkreis oder so. Und das ist ja die 3.5-Version, also die öffentlich zugängliche, nicht die neueste. Und das hat jedes Mal als erste Antwort genau das rausgespuckt, was auch der Arzt zu den Sachen gesagt hatte. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich weiß, das alles ist sehr fraglich und schwammig und selbstverständlich sollte man keine medizinischen Entscheidungen aufgrund von Ratschlägen einer KI machen oder so. Aber ich fand es trotzdem interessant, die Ergebnisse. Also, ja.
Wird aber mit Sicherheit kommen.
Ja, ich weiß nicht, also man sagt doch auch immer, wenn du zu zwei Ärzten gehst, dann bekommst du auch drei Diagnosen oder so.
Ja, aber das ist natürlich jetzt das ist was ganz anderes. Also wir stehen da komplett am Anfang von etwas und auch da sage ich habe keine Ahnung, wo das in 15 Jahren enden wird. Aber ich find's eine spannende Geschichte, auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass der ganze Hype sich in wieder in Wohlgefallen auflöst.
Ja, hör die Episode zu Ende. Vielleicht noch eine andere, ist ein bisschen weiter weg jetzt vom Thema virtuelle Realität und KI und so weiter, aber fand ich auch eigentlich ganz witzig. Also man hat bei einem Google-Unternehmen einen PC aufgestellt und versucht da möglichst viele Viren drauf zu platzieren. Das ist der MICE Most Infected Computer Ever, auf dem, ohne dass das System zusammenbricht, 30 unterschiedliche Varianten von Schadsoftware parallel läuft. Also das ist ein Testsystem, mit dem man halt versucht, Virenscanner oder alles Mögliche irgendwie zu untersuchen. Also der ist auch abgeblockt von allem anderen, aber ja, ich habe zwar manchmal so den Eindruck, wenn ich so im Umfeld von Bekannten und Co. oder zurückdenke, dass da noch mehr geht, aber angeblich sei das der Rekord. 30 parallele Trojaner und Co. Jo, kommen wir ein bisschen mehr in sommerliche Gefilde. Auch wenn es erst am 3. November ausgestrahlt wurde, unsere Episode Nummer 21 unter dem Titel Auszeit. Hier durfte ich Jens und Ralf eine Urlaubsberatung geben und wir haben versucht, uns mal ein paar Lokationen auszusuchen, auf oder um unserer Erde herum, wo man ein wenig ausspannen kann und keine nervigen anderen Touris antreffen wird.
Ich habe versucht, das bei meiner Frau unterzubringen, hat aber nicht geklappt. Wollte sie eben.
Wolltest du sie loswerden oder?
Ich sage jetzt nichts, weil sie vielleicht mal irgendwann in diesem Podcast reinhört.
Okay.
Ich glaube, das liegt daran, weil ich mitfahre, deswegen wollte sie nicht.
Achso, ja, das kann natürlich sein.
Das kann sein, ja. Hier gab's auch einen Kommentar von Oracle noch zu, der auf Jens Ausspruch Pinguine sind niedlich nochmal eingehen wollte, beziehungsweise relativieren wollte. Er meinte, irgendwo im Netz schwirrt ein Bild von einem Pinguin, der seinen weit aufgerissenen Schnabel in die Kamera hält. Das sieht wirklich gruselig aus. Ja, so viel zum Thema Pinguine sind niedlich.
Ja, also
Pinguine sind niedlich.
Meine Tochter, ich finde meine Tochter auch niedlich, aber ich habe auch schon Dinge gesehen, die sie getan hat, die ich dann nicht mehr niedlich fand. Also naja, ich weiß nicht. Die Aussage bringt mich jetzt nicht davon ab, dass ich Pinguine allgemein immer noch niedlich finde.
Ich weiß, dass mein Sohn mal in einem Zoo, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem, ich glaube in Wuppertal, ist er mal vor einer Horde Königspinguine davon gelaufen, die man draußen im Winter hat rumlaufen lassen. Ich glaube, er fand das auch nicht besonders niedlich, obwohl er erstmal stehen geblieben ist, aber kurz danach hat er dann doch die Flucht ergriffen.
Haben die ihn denn richtig verfolgt oder hat er nur einfach Angst vor ihm gekriegt?
Er ist zufällig auf ihrem Weg gewesen, sagen wir mal so.
Okay.
Das heißt, die kamen dann wirklich so einen Weg runter und da war er drauf, sah diese Vögel auf sich zukommen und so, und dann, ja, Pingu, Pingu. Und dann lief er. Zu seiner Ehrenrettung, das ist weit über 20 Jahre her. Also, heute würde er das wohl nicht mehr machen.
Bist du sicher?
Ja, doch, ziemlich.
Okay.
Ja, jetzt, ich weiß nicht, also machen wir jetzt eine höhere Abstimmung. Sind Pinguine niedlich, ja oder nein?
Eine weitere Ergänzung bringt Orakel noch zum Stichwort Apollo 13. Wir erinnern uns, das war diese Raumfähre, die knapp am Mond einmal vorbeigerauscht ist wo Tom Hanks dann irgendwie was frickeln musste. Und er meint, der große Witz war ja auch, dass die in dieser Raumfähre etwas zusammen improvisieren mussten, weil sie die Bauteile von der Landefähre nicht mit denen der Rakete kompatibel waren. Erst danach kam die NASA auf die Idee, dass Standardisierung eine echt gute Idee wäre.
Ja, ich habe das mal nachgelesen. Also so ganz kann man das nicht sagen. Es gab man war bis zu dem Zeitpunkt halt nicht unbedingt, hatte das nicht getestet, die Stromversorgung des einen Moduls auf das andere umzuschalten. Und Versuch macht klug und es klingt immer so ein bisschen, also so hat das wahrscheinlich nicht gemeint, aber es klingt immer so ein bisschen, oh guck mal, wie doof die waren, da hätte man ja von Anfang an drauf kommen können. Nee, da ist halt keiner in dem Moment drauf gekommen und das war nicht, weil die doof sind, sondern weil es so eine Situation vorher nicht gab und man hat dann halt ziemlich schnell reagiert und hat sich drauf angepasst. Also ich finde, das hat immer so ein bisschen den Touch von, ach, das sind schon Experten, die wissen schon, was sie tun. Und das sind dann halt ganz besondere Umstände, die dazu herausfordern, dass man dann halt wieder was dran ändern muss. Aber die waren vorher nicht doof und die waren danach nicht doof.
Nee, das sicherlich nicht. Und es dürfte auch ja so sein, dass da unterschiedliche Teams diese Komponenten entwickelt haben. Also die Landefähre wird von einem anderen Team konzipiert als die Raumfähre.
Teilweise von einer ganz anderen Firma gebaut auch. Ne? Und das liegt dann vielleicht auch, da ist vielleicht der Hase begraben, da liegt der Hase im Pfeffer, nee. Dass es halt tatsächlich aufgrund von sogar politischen Entscheidungen gibt, die Firma soll halt den Auftrag geben, weil die in dem Wahlkreis sind und die andere Firma soll den Auftrag kriegen und so. Und dann kommt das eher so zustande und vielleicht wäre es sinnvoller, wenn alles in einer Hand gebaut werden würde. So wie ähnlich jetzt wie in Europa mit Airbus zum Beispiel, ne? Dass das halt die Teile durch ganz Europa rumgeflogen werden.
Ja, aber selbst dann, also wenn ich überlege, also ich arbeite ja auch in einem größeren Konzern und du hast dann trotzdem immer wieder, dass unterschiedliche Abteilungen das Gleiche entwickeln, nur anders oder das kriegst du nie komplett abgefangen. Und das ist auch eine Spezifikationssache. Wenn in den Anforderungen für irgendetwas nicht explizit drinsteht, ihr müsst aber hier, keine Ahnung, nach DIN so und so oder folgende Anschlüsse verwenden, dann ist das Ding halt offen, dann kann man machen, was man will.
Naja, und dann liegt's natürlich auch daran, dass du Zeitdruck hast und dass verschiedene Teams parallel zueinander arbeiten müssen, um einen bestimmten Zeittermin hinzubekommen. Und das halt nicht so ist, erst wird das eine gebaut, dann guckt man, wie es fertig ist und dann wird das andere drauf angepasst, sondern das wird parallel zusammengebaut, ne?
Ja, es war ja auch gar nicht anders möglich damals. Und wenn man mal zurückdenkt an den ersten Weltraumspaziergang, das war ja 1965, als die Russen gesagt haben, wir gehen jetzt mal außenbords, wir verlassen das Raumschiff und lassen mal einen Astronauten einfach ins All. Und den hat man kaum wieder reinbekommen.
Ja, der musste Luft ablassen, ne, damit er wieder reinkam. Ne?
Ja, war sein Anzug war nicht darauf ausgelegt, dem Vakuum so lange ausgesetzt zu sein und hat sich aufgebläht und der wäre also beinahe nicht wieder ins Schiff zurückgekommen.
Wie so ein Michelin-Männchen, ja.
Ja, auch das war eine Situation, mit der hat man eben einfach nicht gerechnet.
Aber das ist doch das Spannende an solchen Missionen halt, ne? Dass man nicht alles fest und sicher vorgegeben hat, sondern ja, man muss halt improvisieren, um dann.
Aber zum Beispiel, in dem Zusammenhang, es gibt ein ganz tolles Buch über die Apollo 8 Mission. Das war die erste Apollo Mission, die zum Mond tatsächlich geflogen ist. Also einmal den Mond dann halt auch umrundet hat und dann wieder zurück. Und die haben sie gestartet ganz schnell und ganz panisch, weil die NASA der Meinung war, die Russen wären jetzt auch ganz kurz davor, auf dem Mond zu landen, weil sie irgendwelche Sonden schon geschickt haben. Und die wussten halt nicht, sind das jetzt schon bemannte Raumschiffe oder sind das nur Sonden oder so. Waren am Schluss dann halt tatsächlich nur unbemannte Schiffe. Und deswegen haben sie dann den Plan für Apollo 8 geändert und haben gesagt, nee, das wird jetzt gleich ein Mondflug. Aber die Landefähre war noch gar nicht fertig. Und deswegen haben sie die dann halt ohne die Landefähre Apollo dahin geschickt, nur das Apollo-Modul dann halt dran, einmal um den Mond herum und dann wieder zurück. Und wenn bei der Mission das passiert wäre, was dann nachher bei Apollo 13 passiert ist, da hätte man eben nicht die Möglichkeit gehabt, in den Lander umzusteigen und das zu verbinden und die Elektronik da, weil man hatte den Lander überhaupt nicht an Bord.
Nun gut. Wisst ihr, wer Fiona ist? Nein, sie hat keinen Nachnamen. Noch eine kleine Nachtragsanekdote zu unserem Kernthema der Einsamkeit. Fiona ist ein Schaf.
Bäh.
Und galt als das einsamste Schaf Großbritanniens. 2021 ist das Schaf an einer schottischen Steilküste entdeckt worden. Und ganz klar, dieses Schaf hatte keine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also der Hang, auf dem sie da graste, war so steil, dass also selbst Menschen da nicht ohne Gefahr zu laufen, abzustürzen, da runter konnten. Und just in diesem Jahr 2023, also 2 Jahre nach Entdeckung, ist es dann tatsächlich gelungen, dieses Schaf wieder einer Herde zuzuführen, das zu retten. Das ist mir so kurz nach unserer Aufnahme bezüglich der einsamsten Orte der Erde und der einsamsten Menschen in die Finger gekommen. Fand ich ganz witzig, was da für einen Akt getrieben worden ist, um dieses Schaf, das übrigens sehr wohl genährt und ziemlich wollig dahergekommen ist, wieder zurückzubringen auf normale Gefilde.
Da gibt's doch auch diese Videos von diesem Schaf, ich glaube in Australien, was sie nach Ewigkeiten wieder eingefangen haben, was gar nicht mehr essen konnte, weil es so vollgewuchert war schon mit Wolle. Gibt so ein total befriedigendes Video, wie sie das dann scheren irgendwie.
Interessant ist, man konnte dieses Schaf tatsächlich vorher nicht bergen oder retten, weil keine Versicherung die Helfer, die Retter versichern wollte. Zitat dazu, ein Ausrutscher ist der einzige Unterschied zwischen Heldentum und Idiotentum.
Das trifft auch auf viele Rollenspielrunden zu.
Ja, nur für die braucht man, glaube ich, keinen erweiterten Versicherungsschutz.
Nein, aber das Ergebnis der Aktion.
Ja, das ja.
It's one small step for sheep, but one giant leap for sheephood.
Gut, lassen wir's krachen.
Jo.
Mit der derzeit letzten Episode Nummer 22, Suicide Squad. Jens, was hast du uns da erzählt am 7. Dezember?
Ja, ich habe euch über die beiden aufregenden Kinofilme von DC erzählt. Suicide Squad und Suicide Squad.
Ja. Nein, die waren besser als Matrix.
Ja, nee, über den Raketenforscher, Magier und Hobby-Onanisten Jack Parson habe ich was erzählt.
Genau, der eigentliche Vater der amerikanischen Raumfahrttechnologie.
Genau, der nicht nur auf dem Startplatz Raketen gebaut hat, sondern auch in seiner Hose. Nein, okay, ich höre jetzt auf für den Schlechten.
Und Sim, da ist das Clean Rating davon gegangen.
Wieder einmal, ja. Gerade frisch wieder zurückerobert und
ich glaube, wir müssen jetzt über die Folge inhaltlich gar nicht so viel sprechen. Das ist ja gerade quasi erst her gewesen. Aber ich wurde von einem, nur so einem Typen namens Tim darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich ein Rollenspielabenteuer gibt zu dem Thema für das System Trail of Cthulhu. Und der Titel dieses Rollenspiels, dieses Abenteuers ist The Big Hoodoo. Und da geht es tatsächlich drum, dass sich 1950 in Kalifornien ein paar Leutchen treffen, zur Beerdigung von Jack Parsons. Und da können die Spieler dann entweder Robert Heinlein oder seine Ex-Ehefrau, die Navy-Ingenieurin Virginia, oder den Schreiber Tony Boucher oder einen jungen Philip K. Dick spielen, die dann halt in La La Land mit den seltsamen Hinterlassenschaften konfrontiert werden. Und da geht's dann halt auch um enochische Magie und John Dee und Edward Kelly und Aleister Crowley und alles Mögliche. Und ich hätte ja total Lust, das mal zu spielen jetzt so, das Abenteuer.
Ralf, müssen wir aus politischen Gründen jetzt ja, wir auch sagen?
Ach wieso, ich bin für jeden Blödsinn zu haben, das weißt du doch.
Ich finde, Ralf wäre ein großartiger Philipp K. Dick.
Okay, wir gucken nach der Sendung mal im Kalender, ob wir einen Termin finden. Und
ja, ich müsste auch mal rauskriegen, wie man Trail of Cthulhu wieder spielt. Das ist lange, lange her, dass ich das gemacht habe.
Oh ja, das stimmt.
Ich hatte im Nachgang, also jetzt auch da nur so eine kleine Randanekdote, ein Handyspiel, Computerspiel, gibt's auch auf Steam tatsächlich, ja. Space Flight Simulator gefunden. Also wer selber einmal in die Schuhe eines Raumfahrttechnologie-Pioniers oder wie auch immer schlüpfen möchte und einfach mal gucken möchte, ob er es schafft, eine Rakete zum Mond oder zu einem anderen Gestirn zu bringen und selbstverständlich auch wieder heil zurück, den kann ich dieses kleine Spiel durchaus mal ans Herz legen. Ist ganz schön knifflig. Man baut also da wirklich seine eigenen Raketen zusammen und begleitet dann diesen Flug, trennt die einzelnen Stufen voneinander ab und. Ja, ganz nett gemacht. Ja, das waren unsere Episoden, die wir in diesem Jahr an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht haben. Ich habe nachher noch eine ganze Reihe an Ergänzungen zu noch älteren Folgen, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass Jens und Ralf uns noch andere coole Sachen erzählen wollten. Und damit ich hier mal einen Schluck trinken kann, wer von euch erzählt was? Na toll.
Nicht alle auf einmal.
Eigentlich ist ja Jens dran. Ich wollte mich ja nicht vordrängeln.
Ja, ich fange gerne an. Wir haben ja an der Stelle die Idee, mal ganz kurze Themen zu nehmen. Also Sachen, die nicht ausreichen für eine ganze Folge, aber vielleicht doch ganz interessant sind. Und ich habe mich für einen Leichenfund entschieden, natürlich wieder. Das ist ja so mein Thema. und diesmal geht's bei mir um eine Leiche, die 1890 oder um 1890 herum aus der Seine gefischt wurde, also in Paris. Und da war eine junge Dame und die Obduktion ergab dann, dass sie wohl ohne äußere Gewalteinwirkungen gestorben ist. Und man hat dann irgendwie den Schluss gezogen, dass es wohl Selbstmord war. Und die Legende geht dermaßen, dass der Leichenbeschauer das Gesicht dieser Frau so attraktiv und so interessant und toll fand, dass er einen Gipsabdruck davon machen ließ. Das war damals quasi so eine Totenmaske, ne? Das, der Begriff sagt euch was, das kennt ihr, ne?
Mhm, ja.
Damals war es wohl auch so, dass auf einer Insel in der Seine, der Île de la Cité, ja, eine öffentliche Ausstellung stattfand in der Leichenhalle. Also gab es ein Fenster und in diesem Fenster wurden die Leichen ausgelegt zur Identifikation. Da konnte man dann vorbeigehen und konnte gucken, oh, kenne ich denn da jemanden? Und wenn man jemanden kannte, konnte man identifizieren. Und das war aber angeblich so eine Attraktion, dass da sonntags ganze Familien hingegangen sind, um mal zu gucken, wer da so rumliegt.
Also, ob die Erbtante Anna da nicht gerade liegt, ja.
Ja, also es war halt so wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo es keine öffentlichen Hinrichtungen mehr gab, aber Fernsehen war auch noch nicht erfunden. Und um diese schreckliche Zeitspanne zu überbrücken, gab's halt das. Jedenfalls, dieser Pathologe hatte halt diese Maske machen lassen von einem Moulleur, einem Formgießer. Und die Legende geht jetzt weiter so, und deswegen erzähle ich das, dass diese Maske so attraktiv war, dass dieser Moulleur dann noch weitere Kopien davon gemacht hatte. Und die standen dann bei ihm in seiner Werkstatt aus. Und dann kamen dann ganz viele Leute vorbei und fanden dieses Frauengesicht so interessant, dass sie sich auch nochmal eine Kopie von dieser Maske gekauft haben. Weil die so ein leicht glückseliges Lächeln haben sollte. Sie wurde dann bezeichnet als die ertrunkene Mona Lisa von einem Albert Camus, von dem ihr vielleicht mal was gehört habt oder auch gelesen. Mhm. Und das Lächeln, was da zu sehen war, soll dann im Laufe der Jahre Dichter, Künstler und Autoren inspiriert haben. Es entstand ein regelrechter Kult um diese Totenmaske. Also man kann quasi sagen, die ging viral. In Künstlerkreisen, im Pariser Bohème, aber das schwappte dann auch natürlich rüber nach Deutschland zum Beispiel. Und die Maske wurde dann tatsächlich zu einem beliebten Einrichtungsgegenstand in Frankreich und in ganz Europa. Also hat man sich reingestellt, diese Maske dieser toten Frau. Also Persönlichkeitsrechte gab es damals noch nicht. Das muss man vielleicht an der Stelle einfach mal so sagen.
Das Recht an der eigenen Maske.
Ja. Das Recht an der eigenen Maske, ne? Also Batman hätte das nicht mit sich machen lassen. Mhm. Die taucht auch in vielen künstlerischen Geschichten auf. Also es gibt eine Novelle, Die Unbekannte von Reinhold Konrad Muschler. Da wird behauptet, dass das so ein Waisenmädchen gewesen ist, was dann halt irgendwie eine Affäre hatte und das alles mit einem Aristokraten, das ganz unglücklich endete. Ein Philosoph namens Maurice Blanchot hat sich mit dem Mädchen beschäftigt und warum das denn so beliebt ist. Aber auch ganz viele andere Künstler, zum Beispiel Rainer Maria Rilke, hat da in seinem Roman Aufzeichnungen der Malte Laudris-Brigge zum Beispiel mit diesem Frauengesicht auch beschäftigt. Das war alles sehr interessant und ich fand das auch ganz spannend, dass diese Geschichte so, also dass so eine Leichenmaske quasi so viral ging. Aber jetzt spulen wir mal ein bisschen die Zeit voraus, nämlich ins Jahr 1950.
Da gab's Fernsehen.
Da gab's schon Fernsehen, aber was es noch nicht gab, waren Möglichkeiten, Leuten Erste-Hilfemaßnahmen nahezubringen. Also wie man Wiederbelebung macht. Und da wand sich ein Arzt, der da halt sehr beschäftigt war in dem Thema Wiederbelebungskurse, wand sich an einen norwegischen Spielzeugmacher, einen Asmund Lerdal. Und man kam dann auf die Idee, man könnte ja eine Puppe herstellen, an der man diese Wiederbelebungsgeschichten üben kann. Also solche Puppen kennt ihr ja sicherlich heutzutage auch. Mhm. Ihr habt ja alle Führerschein, also mindestens einmal müsst ihr ja so einen Kurs gemacht haben. Wenn nicht sogar schon öfter in eurem Leben. Was noch sinnvoller natürlich wäre. Dieser Lerdal hat dann überlegt, ja, welches Gesicht gebe ich denn dieser Puppe? Und man kam dann so zwischen, naja, Männer sollen ja diese Wiederbelebung auch machen. Und so Männer würden sich wahrscheinlich anstellen, wenn das ein Männergesicht ist. Dann würden sie ja würden sie das ja nicht beatmen wollen. Deswegen sollte man schon ein Frauengesicht nehmen. Und dann kam Lerdal irgendwie auf die Idee, ich nehme das Gesicht von dieser Toten von damals. Diese Totenmasken, die gab's ja immer noch. Und das war ihm irgendwie in den Sinn gekommen. Und deswegen hat er das Modell genommen von dieser Leiche, die man aus der Seine gefischt hat und hat das benutzt für seine Masken, für seine Puppen, Erste-Hilfe-Puppen. Und diese Firma, die diese Puppen herstellt, die bestellt die heute noch her. Aber mittlerweile hat man den Gesichtsausdruck ein bisschen verändert, ein bisschen neutraler gemacht. Aber diese erste Puppe, die so seit 1950, 60er Jahren, die wurde die Resuski Anne genannt und gilt deswegen...
Wahrscheinlich Resuscien. Resuscien.
Ja, nee, es ist nicht Französisch.
Heißt heute Rescue Anne.
Ja, Rescue Anne auf Englisch, genau. Aber es ist, das muss ja,
das
aus...
Das andere steht aber auch für Wiederbelebung.
Ja, aber das muss aus dem Norwegischen kommen, nicht aus dem Französischen. Norwegisch? Ja, es war ein norwegischer Hersteller.
War nicht okay. Lego.
War nicht Lego.
Nee, weil ich hätte jetzt gedacht, wegen dem, was du gesagt hast, Ressuscité wäre Wiederbelebung auf Französisch.
Ja, aber ich meine, das ist nicht, also das ist ja überall der gleiche Wortstamm, klar. Aber es ist nicht, ist ja auch egal jetzt. Also Rescue Anne können wir sie von mir aus auch nennen. Ja, und deswegen gilt diese Leiche aus der Seine und diese Frau, die da gefunden wurde, gibt's auch so diesen Spruch, es ist die meistgeküsste Frau der Welt. Sie wurde ja immer bei diesen Wiederbelebungsversuchen oder Tests dann gemacht. Was ich da noch interessant fand, der Arzt, also der das bekannt gemacht hatte und der versucht hatte, diese erste Hilfe, an der Anfangszeit hat man Leute betäubt und hat sie dann dahingelegt und hat dann, dass die andere Leute an denen Wiederbelebungsversuche machen können. Und das war aber wohl medizinisch nicht ganz so ethisch, oder hat sie nicht ganz, vielleicht haben sie auch nicht genug Freiwillige gefunden, die dazu bereit waren. Mhm. Natürlich jetzt der ganzen Vollständigkeit halber, das Ganze ist ein bisschen umstritten, dass es sich bei diesem Gesicht tatsächlich um eine Wasserleiche handelt, denn ganz viele Leute, die danach befragt wurden, auch von der Presse, also das war jetzt gerade am Anfang dieses Jahres, war ein längerer Sternartikel wieder mal zu diesem ganzen Thema, und da hat man dann auch mal wieder Experten befragt und auch Leute, die quasi, deren Beruf es ist, aus der Celle Leichen herauszufischen, die sagen, sie haben noch nie eine Leiche herausgefischt, die nicht aufgedunsen war. Und dass das Gesicht von jemand sein soll, der ertrunken ist, das können sie sich absolut nicht fest vorstellen. Also es gibt verschiedene Gerüchte, dass das das Gesicht von einer Angehörigen eines dieser Formgießer war, der dann halt einfach nur eine spannende romantische Geschichte dazu erfunden hat, zu diesem Gesicht. Es gibt auch das Gerücht, dass das Gesicht einer Tochter eines Hamburger Künstlers und Bildhauers gewesen sein soll. Aber man wird es wohl nie erfahren. Und deswegen, ich würde einfach dabei bleiben, es ist das Gesicht dieser Ertrunkenen. Das macht das Ganze so ein bisschen tragisch romantisch.
Die am häufigsten wiederbelebte Frau, der es aber dann nichts gebracht hat.
Nee, ihr persönlich nichts. Aber vielleicht kann man sagen, hat sie viele, viele, viele Menschenleben gerettet, dadurch, dass sie es Menschen beigebracht wurden.
Das mit Sicherheit, ja. Ja, nette Anekdote.
Fand ich auch. Ja, gut, und wenn man jetzt sich was überlegt, storymäßig, dann ist natürlich dieses Gesicht oder so, ist natürlich mit irgendeinem hypnotischen Bann oder so verbunden, dass sich das so verbreitet und so viral geht. Da steckt dann natürlich irgendein magischer Zauber dahinter oder so. Da muss man halt rauskriegen, was da abging. Keine Ahnung. Fällt mir jetzt auch nicht so dolles zu ein.
Also mein erster Gedanke war tatsächlich, das Ganze umzudrehen, dass ich nämlich auf so ein Gesicht stoße und ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es mir in irgendeiner Form bekannt vor und ich muss jetzt herausfinden, warum gerade dieses Gesicht auf der Puppe oder wo auch immer zu sehen ist. Das fände ich also noch so als Grundlage für irgendwas ganz spannend, vielleicht irgendwie so ein, ja, das Bild eines alten Meisters, weil ich habe mal letztens gelesen, als ich in einem Museum war, dass viele der Porträts, die also von alten Meistern angefertigt wurden, gar keine realen Personen gezeigt haben, sondern tatsächlich für bestimmte Typen gestanden haben. Und wenn ich jetzt sozusagen eine Totenmaske sehe von jemandem, wo es eben auch ein Bildnis von gibt, dann könnte ich natürlich auch versuchen herauszufinden, okay, es gab diese Person also wirklich. Wer war das denn? Vielleicht verbirgt sich da noch irgendein Geheimnis hinter, dass ich dieser Person halt, was weiß ich, ich gehe davon aus, ja, sie wurde dann eben irgendwann ermordet, weil es halt eine Totenmaske ist oder der Abguss einer Totenmaske, wenn ich dann ein bisschen später dran bin. Sowas in der Art könnte ich mir dann gut vorstellen.
Ich würde es vielleicht sogar noch ein klein bisschen dann noch ins Amüsantere wieder ein bisschen reinpacken, dass man, nachdem man wirklich diese Recherchen gemacht hat, wie ist das? Und man findet halt raus, ja, das ist irgendeine Frau, die aber aus der Seine gefischt haben. Und dann bringt man so eine kleine Zeitreisekomponente mit rein, weil man unbedingt versuchen möchte zu verhindern, dass das passiert, gerät dann in so eine Zeitschleife à la täglich grüßt das Murmeltier oder so. Das heißt, egal was man macht, die Frau landet trotzdem immer wieder in der Seine, weil man halt auf dem Weg zur Rettung aufgehalten wird oder die falsche Person oder irgendwas in der Art halt. Und da so eine Schleife halt dran legt, dass man immer wieder zurück muss, bis man dann tatsächlich vielleicht irgendwann mal final mit dem Superglückswurf den Erfolg hat erzielt.
Oder du bist bei einem Wiederbelebungskurs und dann hast du diese Puppe da vor dir und denkst so, die sieht ja aus wie ich. Und und dann gerätst du da in die Vergangenheit mit Zeitreise, um festzustellen oder zu finden, dass du selbst da, und alles, was du tust, läuft nur darauf hinaus, dass du selbst da irgendwann dran landest als Vorbild. Ja, keine Ahnung.
Ich muss da so ein bisschen an den Film Happy Death Day denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Nee, sag mir gar nicht.
Also ganz, ganz grob gesagt geht's um eine junge Frau, die erwacht morgens, hat offensichtlich die Nacht vorher ganz fürchterlich gefeiert, hat einen grauenvollen Kater, ist bei irgendjemandem untergekommen, mit dem sie eigentlich so gar nichts anfangen kann, aber ist jetzt halt sozusagen bei ihm, versucht dann zu fliehen und wird irgendwann im Laufe des Tages von einem Killer mit einer Babymaske ermordet und erwacht morgens wieder in dem Bett. Also letztendlich sowas wie Untäglich grüßt das Murmeltier als Slasher-Movie. Und da geht's halt auch darum, die einzige Chance aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist eben zu versuchen, den Killer daran zu hindern, sie zu ermorden. Was ihr aber, keine Ahnung, 30, 40 Mal nicht gelingt. Und dann, okay, ist glaube ich kein Spoiler, wenn ich sage, am Ende kommt sie halt irgendwie raus. Aber der ist tatsächlich ziemlich gut, kann ich also auch empfehlen, wenn man sowas mal machen möchte, in so einer Zeitschleife, und der Charakter befindet sich halt da drin, dann kann man das also tatsächlich auch so als Ideenquelle zum Ausschlachten benutzen.
Da würde ich doch tatsächlich mal mitgehen. Hey, endlich mal eine Filmempfehlung von Ralf bei dich. Okay, so, was haben wir denn noch? Chronologisch sortiert habe ich ja noch ein paar Anmerkungen zu noch älteren Episoden. Teilweise Kommentare oder so, die jetzt in den letzten 12 Monaten aufgetaucht sind, teilweise aber auch noch andere Funde. Wir erinnern uns vielleicht noch an den guten Tammann-Schutt-Fall. Den hatte uns Jens irgendwann mal, das war Episode 2, damals vorgestellt.
Ah ja, da hatte ich mal was mit einer Leiche gemacht, ne?
Genau.
Ja, aber total abwechslungsreich.
Und da ist wohl, das haben sowohl Orakel wie auch Daikurion geschrieben, jetzt im Rahmen einer DNS-Analyse ein neues Ergebnis aufgetaucht. Mhm. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber berichtet. Denn so wie es aussieht, soll das Ganze, also soll dieser Summerton Man, der da gefunden worden ist, niemand Geringeres als ein gewisser Carl Charles Webb oder so sein. Ja.
Und was sagt uns das?
Sagt uns jetzt, dass das so ein bisschen demystifiziert ist, aber die Story eigentlich immer noch spannend ist. Oder spannender ist, wenn man es nicht weiß.
Nein, sie wollen nur, dass wir das glauben. Das ist alles nur eine Vertuschung.
Mhm. Okay, also, ja, dieser Fall ist geschlossen, erledigt. Kann man leider keine Abenteuer mehr draus konstruieren. Streichen wir aus unserer Liste.
Ein Elektroingenieur und Instrumentenbauer. Wie komme ich auf Insekten? Mein Gott. Ein Elektroingenieur und Instrumentenbauer war das.
Mhm. Ah, das ist erbärmlich. Da haben wir bessere Ideen gehabt, fand ich.
Jo, zu Episode 4, das war eine, die ich vorgestellt habe, der Kazike von Poyet. Da erinnert ihr euch vielleicht noch, da ging es unter anderem um einen Viktor Lustig, ne, der den Eiffelturm vertickt hat. Und
das war ja noch lustig.
Das war ja noch lustig, genau. Bin da jetzt jüngst über einen Artikel gestoßen über einen Ivar Kreuger. Ich merke, der sagt euch alles.
Ich wollte gerade sagen, kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
Red mal weiter.
Vielleicht fällt es euch dann noch ein oder so. Ja, das ist ein schwedischer Industrieller gewesen, der in seiner Hochphase in den Roaring Twenties hatte. Und abgesehen davon, dass er irgendwann mal Ericsson besessen hat und es dann vertickt hat an die Amerikaner selbst, das ist noch eine spannende Episode, hat er Streichhölzer hergestellt.
Okay.
Und war damit eigentlich so erfolgreich, dass er also auch in den 20er Jahren in den Staaten also auch Aktien verkauft hat ohne Ende. Das sind also wirklich die ganzen Amerikaner, weil er hatte keine Chance in Amerika auch ein Streichholz zu verkaufen. Der Markt war eigentlich schon mehr als gesättigt, aber Aktien, das ging, das wollte jeder haben. Und er hat also auch für seine Firma Dividenden ohne Ende immer ausgeschüttet. Also das war ein richtig gutes Investment. Also Jens, Finanzierungstipp, wenn das mit VR und so weiter dir nicht ganz so geheuer ist, dann investier in Streichhölzer.
Was? Entschuldigung, ich habe gerade schon überwiesen.
Ja. Und nein, der Gute war wirklich so mega erfolgreich, dass er sogar Staaten finanziert hat. Sogar Deutschland. Also man erinnert sich vielleicht so, 20er Jahre, das war eine ziemlich unglückliche Zeit. Man hatte gerade irgendeinen Krieg verloren und brauchte dringend viel Geld. Und da war dieser gute Ivar Kreuger, kam gerade recht und hat halt, wie einigen anderen Staaten auch, gesagt, hey, pass auf, ich gebe dem Staat hier ein Darlehen, ein Kredit. In diesem Fall waren es 125 1000 oder Millionen Reichsmark, also eine wirklich stattliche Summe. Und weil in der Zeit auch das ein oder andere Land immer wieder mal so einen gewissen Staatsbankrott hatte, davon war Deutschland ja jetzt auch nicht unbedingt gefeit, hat er sich halt Sicherheit geben lassen. Und Sicherheiten waren, dass er ein Streichholzmonopol bekommen hat. Also er war der Einzige, der in dem jeweiligen Land dann als Gegenleistung für eine nette finanzielle Unterstützung Streichhölzer verticken durfte.
Deswegen hat man das Mädchen mit den Zündhölzern dann auf die Straße geworfen.
Ja, genau. Und deshalb gab es also auch wirklich lange nur eine einzige Marke an Streichhölzern, weil dieses Monopol hat er auch bekommen, hat auch die Anzahlung geleistet und naja, was wir aber auch wissen ist, in den 20er Jahren ging es so ein bisschen wirtschaftlich auf einmal bergab. Man hat sich an diesen sogenannten Black Friday, wo die Börsen innerhalb von wenigen Tagen weit über 25%, ich glaube es ging in Richtung fast 50% abgestürzt sind. Und in diesem Zusammenhang hat der gute Ivar Kreuger sich dann auch ins Jenseits befördert, hat super tolle Nachrufe bekommen, von wegen, das sei ein richtiger Freund gewesen, was weiß ich was und. Und als man im Nachgang so sein Firmengeflecht versucht hat, ein bisschen aufzuräumen, zu gucken, was dahinter ist, dann stellt man fest, naja gut, da war nix. Der hat also sehr geschickt taktiert. Er hat also zum einen die gerade frisch entdeckten Vorzugsaktien an den Markt gebracht für sein Unternehmen. Vorzugsaktien heißt, du kaufst zwar Unternehmensanteile, hast dadurch aber kein Stimmrecht. Das heißt, er war weiterhin Alleinherrscher in seinem Unternehmen. Die ganzen Dividenden, die er ausgezahlt hat, die hat er aus Aktienverkäufen bedient. Das heißt, das Unternehmen hat gut gewirtschaftet, hat tatsächlich auch Profit aufgeworfen, aber nicht genügend, um diese Dividenden in zweistelliger Prozentzahl da an die Anteilseigner auszuschütten. Und selbst um dieses Darlehen an Deutschland zu zahlen, musste er auf gefälschte, Anleihen der italienischen Regierung zurückgreifen. Er hat also einen Stapel sehr gut nachgemachter, aber dann sehr schlecht selbst unterschriebenen Anteilsscheine oder so Schatzbrief oder irgendwas in der Art, und hat sich dann damit bei den Banken halt dann Geld besorgt, das er dann den Staaten weitervermittelt hat. Also dazu kommt, dass er auch ein Firmengeflecht hatte mit, ich glaube, 400 Tochterunternehmen, die sich hin und her das Geld geschoben haben. Selbst das kennt man ja aus moderner Zeit noch. Wenn ich hier alleine an das Teldafax-Konstrukt denke, die waren auch, ich glaube an 400 kamen sie nicht, aber auch die waren so weit verzettelt und verzweigt, dass man das bei der Aufarbeitung irgendwann aufgegeben hat. Ja, liest sich sehr, sehr nett. Ich werde da auch mal so einen kleinen Beitrag zu verlinken. Aber der fiel mir einfach noch ein in diese Kategorie der sehr interessanten Betrüger, Ganoven, Gauner, wie auch immer.
Er hätte eigentlich in Ägypten was machen müssen als Erfinder des Pyramiden-Spiels, ne? Mhm. Weil das klingt alles so, ja, ich leih mir mal da Geld, damit ich denen das Geld geben kann und dafür bekommen die dann so und so viel Dividende, die ich aber auch nicht habe, aber die hole ich mir woanders.
Ja, also Name austauschen, Produkt austauschen, dann kann man das als Schablone wahrscheinlich über jeglichen Firmen- und Wirtschaftsskandal der letzten Jahre wieder drüberlegen. Es ist immer wieder die gleiche Story, ne?
Genau, nimm Teldafax, nimm Wirecard, nimm
wie heißt der Benko jetzt?
Benko, genau. Also,
du musst kein Geld haben. Du brauchst nur ganz, ganz viele Leute, die glauben, dass du Geld hast.
Ja, das war auch so mit einer der Punkte, dass er dann eigentlich eher unbekannt war, aber dann halt im Hotel Adlon dann wohl so spontane Feier geschmissen hat und sich irgendwie in der Times oder so dann auf einmal wurde ein Bericht über ihn gemacht mit großen Foto und so. Also plötzlich, wie aus dem Nichts, war er auf einmal da und ja, dann musste er natürlich auch wichtig sein und vertrauenswürdig und.
Es kann nicht anders sein. Also das würde man ja nicht machen, wenn man viel Geld hätte. Also
ja, und das mit Ericsson, also tatsächlich, ja, also ihm gehörte die Firma Ericsson, also die Älteren unter uns wissen noch, ne, es gab damals Nokia und Ericsson, die Das war eigentlich, glaube ich, alles, was man so an Mobiltelefonen bekommen konnte. Und der hat Ericsson dann an irgendwie die Amerikaner verkauft, aber zuvor das Unternehmen so dermaßen geplündert, weil er natürlich mal wieder Geld brauchte. Also dass er nur noch so quasi eine leere Hülle da verkauft hat. Und dann wollten die Amerikaner natürlich ihr Geld zurückhaben. Aber da gab's schon nichts mehr. Da war schon alles gelaufen.
Was hat Ericsson denn damals hergestellt? Also Handys waren es ja da noch nicht.
Nee, Handys nicht, aber die waren schon im Telefonsegment.
Ah, okay.
Und ja, abschließend vielleicht noch, damit auch da der Jens noch was hat. Es gibt natürlich ganz viele Spekulationen, wie er gestorben ist. Ne? Also natürlich hat er sich nicht selbst erschossen. Und warum ist eigentlich dieser Sarg, in dem er beerdigt worden ist, so erstaunlich leicht gewesen? Und man vermutet auch, dass der gute Josef Stalin ihn hat ermorden lassen, weil der war Rivale am Zündholzmarkt und so und überhaupt. Und
Stalin hat den Zündhölzer gemacht?
Ja, scheint so.
Okay. Also nach der Aufnahme werde ich sofort mit den Ermittlungen beginnen. Also sollte ich beim nächsten Aufnahme nicht auftauchen, wisst ihr.
Stalin war's.
Stalin. Der Stalin.
Ich sage euch das nicht gern, aber der ist schon eine Weile nicht mehr unter uns.
Ja, das wollen sie dich glauben machen, junger Mann.
Ja, ach so, ich weiß, wo er liegt.
Hast du das Grab besucht?
Nee, meine Versuche irgendwie nach Russland mal zu kommen, sind ja mehrfach jetzt kläglich gescheitert.
Ach ja, stimmt. Und ja, das hat ja gar nicht geklappt. Ja, ja.
Genau, genau.
Und im Moment möchtest du, glaube ich, auch nicht.
Nein, definitiv nicht. Ich fühle mich auch ganz schuldig, dass ich den russischen Staat mit 120 Euro gesponsert habe für zweimal ein Visum, aber nun ja.
Du, da haben sich andere ganz andere Dinge schuldig gemacht.
Ich denke auch, ja, ich denke auch. Nee, also das Thema ist, ich glaube, für mehr als absehbare Zeit vom Tisch. Kulturell leider, aber politisch, ja. Anderes Thema.
Genau.
Die Archen. Das war schon wieder ein Thema von Jens.
Ja.
Da habe ich was noch gefunden, ganz kurz nur, das werde ich auch verlinken. Es gibt mittlerweile eine virtuelle Tour durch dieses Svalbard Global Seed Vault. Es ist da auf Spitzbergen, dieser Bunker oder wie auch immer, in dem die Welt welche Saatgüter da so einlagern kann. Das ist so ein bisschen à la Google Street View oder so gemacht. Ne? Also man kann sich da schön durchklicken und da einmal durch diese Kammern halt gehen. Nett gemacht. Gibt auch ein paar Randinformationen dazu. Also wer das mal sehen möchte, wie das aussieht und nicht nur dieses ikonische Eingangsbild, das überall abgebildet ist, der findet da nette Bilder. Ich war ein wenig überrascht von der Art und Weise, wie die Sachen da aufbewahrt sind. Ich sag mal, in dem einen oder anderen DHL-Laster sieht's wahrscheinlich nicht besser aus, aber ja, lasst euch überraschen.
Das stimmt, ja. Das kann man ja auch in einigen Dokus schon sehen. Das habe ich damals auch tatsächlich gedacht. Das waren ja nur so Metallregale, die da irgendwo in der Gegend rumstehen.
Ja, und dann so eine ziemlich bunte Mischung. Ne?
Ich habe tatsächlich aber auch noch eine Ergänzung zu der Folge. Bin ich erst von neulich drin. Ich muss leider eine Person erwähnen, die ich absolut nicht mehr ausstehen kann, aber es führt jetzt keinen Weg vorbei. Ihr erinnert euch noch an die paar Minuten, als wir Elon Musk ganz cool fanden, als die Falcon Heavy Rakete ins All gestartet ist und den Tesla daraus gejagt hat. Und im Handschuhfach dieses Teslas ist ein Datenträger der ARC Mission Foundation. Und das ist eine münzgroße Scheibe. Diese ARC Mission Foundation hat sich darauf spezialisiert, Speichermedien herzustellen, die sehr, sehr, sehr lange haltbar sind. Und die wollen das nutzen, um das menschliche Wissen sozusagen zu bewahren. Also bei der letzten, ist auch momentan politisch problematisch, bei der letzten Mondsonde des israelischen Raumbehörde, die ja leider zerschellt ist bei der Landung, da war zum Beispiel auch so ein Kristall mit an Bord. Und diese Kristalle, die sind mit Laser-Nanostrukturen irgendwie geschrieben und sollen Millionen von Jahren angeblich halten. und noch lesbar sein. Und wenn man sie unter ein Mikroskop legt quasi, dann kann man da Anweisungen drin erkennen, wie man die Daten dann auch abrufen kann sozusagen. Also mit Symbolen und mathematisch, also keine Englisch in englischer Sprache oder so, sondern es soll tatsächlich sehr durchdacht sein, dass man da auch nochmal später an diese Daten herankommt. Und 360 Terabyte an Daten sollen diese Dinger fassen. Auf der passenderweise auf der, die jetzt im Tesla drin ist, ist unter anderem auch alle Bücher des Foundation-Zyklus von Isaac Asimov, bei dem es ja auch drum geht, mit einem Projekt Wissen zu bewahren. Ja, das nochmal kurz als Ergänzung dazu.
Ich sehe schon, wie die Menschheit untergegangen ist, so à la Numenera oder was weiß ich was. Und dann so ein Grüppchen an noch Wissenden da auf der Erde stehen und zum Mond hochschauen und sagen, ja, alles, was wir jetzt wissen müssten, liegt da oben. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um zum Mond zu kommen.
Die Pläne für die Mondmission liegen auch da oben.
Genau. Wenn sie nicht sowieso dran glauben, dass der Mond in Wahrheit ein Gott ist, der in der Nacht über sie wacht oder ähnlich.
Quatsch, der ist aus Käse.
Ach, Entschuldigung.
Oh, ja.
Ein Käsegott.
So, dann hätte ich noch einen Kommentar, der zum blauen Leuchten kam. Das war die Folge Nummer 7 von Lemon Roll Cake. Beim blauen Leuchten ging es um diese zwei unglücklichen Diebe, die aus einem stillgelegten Krankenhaus so ein cooles Material geklaut haben und damit unbeabsichtigt eine Vielzahl von Menschen verstrahlt haben. Es handelte sich nämlich dabei um irgendein radioaktives Material. Und Lemon Roll Cake musste bei dieser Episode auch mehr oder weniger an unsere derzeitigen Endlager denken und meinte, ja, wenn schon ungebildete Leute vor dem Ende unserer Zivilisation so einen Mist bauen, wie kommt man dann nur auf die Idee, dass es Leute, die in einer ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen sind, die Endlager nicht sofort auch untersuchen und plündern? So ein bisschen an das Setting von Mutant Year Zero, wo man auch allerlei Kram einsammelt, ohne zu wissen, was deren Zweck in unserer Zeit war. Oder Numenera quasi auch genau das Gleiche. Ne? Du hebst so ein Ding aus, das leuchtet cool und ja. Und er ergänzt noch, wenn jemand ein Abenteuer sucht, bei dem man selbst Trottel spielt, die in ein verlassenes Krankenhaus einsteigen, um sich auf ihre Art daran zu bereichern, dann würde er das Third-Party-Cthulhu-Abenteuer viral empfehlen. Das kenne ich jetzt nicht, aber...
Lesen, aber kenne ich auch.
Ja.
Wollte ich... Ja. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin eigentlich der Meinung, in der Folge haben wir darüber gesprochen auch. Es gibt ja diese... Geschichte, dass mal Wissenschaftler sich mal Gedanken gemacht haben, wie man das lang über mehrere Jahrhunderte sichern kann, so ein Lager, und auch klar machen kann mit Hinweisen, dass das gefährlich ist, da hinzugehen.
Finger von.
Ja, Finger von, genau. Und da gab's ja so Überlegungen von, dass man genetisch manipulierte Katzen da aussetzt, die in Nähe von Radioaktivität leuchten, und dass dann da unsere abergläubischen Nachfahren dann da nicht hingehen, weil da ja Geisterkatzen rum sind. Oder dass man zum Beispiel befördert die Bildung einer geheimen Kaste von Priestern, die Rituale da durchführt, und Teil dieser Rituale ist dann halt eine Religion, die halt ein Tabu ausspricht, dass das ein geheimer Ort ist, an dem man nicht darf oder so. Ich meine, das hatten wir in der Folge mit behandelt, glaube ich.
Ja, das hat man partiell da auch erwähnt, ja. Aber das ist alles, wie vorhin mit dieser Apollo-Mission, ne? Man kann sich da viel ausdenken und nachher passiert dann doch irgendetwas anderes.
Na, natürlich spätestens dann wieder die super intelligente Rollenspielgruppe, die sich sagt, na, wenn das so ein Tabu da ist, dann gibt's da ja mit Sicherheit was ganz Dummes zu finden. Lass mal hingehen.
Außerdem leuchtende Katzen, also nachts leuchtende Katzen, cool. Ja. Und die Mäuse, die gefressen haben, sind mittlerweile von der Strahlung auch so mutiert, dass die Mäuse die Katzen fressen. Hat sich auch alles erledigt.
Ja.
Ja. Dann haben wir noch was zum Thema Man in Space. Das war eine Folge, wo der Ralf uns was zur bemannten Mondfahrt oder wie auch immer beigebracht hat. Keine Ahnung, ich habe die Folge nicht zu Ende gehört. Irgendwo nach einer Stunde habe ich abgeschaltet. Da ist mir bei Gelegenheit irgendwann mal ein Beitrag im Spektrum-Magazin, also online, in die Finger gekommen mit der spannenden Frage, die ich gerne an euch mal weitergebe. Wie spät ist es auf dem Mond?
Ach je. Meinst du, in welcher Zeitzone der Mond ist, sozusagen?
Ja, so generell. Ne? Also tatsächlich, um das ein bisschen abzukürzen, es gibt keine Zeit auf dem Mond, die irgendwie jetzt festgelegt wäre. Mhm. Jede Mondmission verwendet ihre eigene Zeitskala, die sie quasi von der Erde aus mitnehmen und ist auch insofern alles überhaupt kein Problem, solange alles an Bord dieser Raumkapsel oder des Mondlanders oder wie auch immer ist. Aber man hat auch festgestellt, wenn man jetzt weitergehende Mondmissionen macht, wo also auch mehrere Fahrzeuge oder gegebenenfalls auch eine Mondstation oder wie auch immer da aufgebaut wird, dann wird das Ganze knifflig, weil dann müssen die alle die Zeiten miteinander synchronisieren. Mhm. Fun Fact, auch ein bisschen Relativitätstheorie. Wir erinnern uns, das ist selbstverständlich alle, ne? Also Physik-Grundkurs. Ne? Yeah. Größere Gravitation heißt, Uhren laufen langsamer. Das heißt jetzt in unserem Fall für den Mond, innerhalb von 24 Erdenstunden haben wir läuft die Zeit auf dem Mond 56 Mikrosekunden schneller ab. Das klingt jetzt irgendwie so für den handelsüblichen Podcaster vernachlässigbar. Aber im wissenschaftlichen Umfeld sind 56 Mikrosekunden doch schon eine kleine Ewigkeit. Und ja, gibt's. Also der verlinke ich gerne mal in den Artikel. Der ist auch ohne Paywall zu sehen. Interessante Ansätze, wie man halt das macht. Einige Sachen sind wirklich naheliegend, von wegen, ja, komm, wir machen einfach ein paar Satelliten, die um den Mond rumkreisen und dann ähnlich GPS auf der Erde oder so. Mhm. Dann gibt's dann da auch etwas. Ja, kleine, nette Sache, an der man halt gerade so ein bisschen rumtüftelt. Da ja wirklich jetzt gerade geplant wird, auf dem Mond mal wieder was zu machen.
Artemis-Projekt, ja.
Genau.
Aber da finde ich ja auch interessant, das hatte ich mal gelesen, auf dem Mars dauert der Tag 24 Stunden und nur eine halbe Stunde ungefähr drauf. Und das ist ein Riesenproblem für die Crews, die Mars-Rover betreuen. Die arbeiten ja tatsächlich auch in Schichten. Und so ein paar Tage geht das noch gut, aber dann wechselt ja diese Schicht dann irgendwann, weil die sich an den Mars-Tag anpassen und so. Und die leben da unter ziemlich üblen, teilweise Schlafbedingungen, wirkt sich das dann aus, weil die halt quasi den Mars-Tag leben. Und das dann halt sich dann irgendwann verschiebt. Und dann bist du dann halt irgendwann, hast du die Nachtschicht angefangen und arbeitest dann morgen irgendwann mittags sozusagen. Also das ist tatsächlich ein logistisches Problem. Wenn du schon so fragst, weißt du, welche Zeit am Südpol gilt?
Die argentinische?
Neuseeländische.
Ah, knapp daneben.
Hm. Ja, weil halt die Asmussen-Scott-Station, die wird von Neuseeland aus versorgt. Hm. Und deswegen hat man halt. Und ich glaube, beim Nordpol, da ist es tatsächlich so, da kommt es drauf an, welche Mission da halt gerade, welche Nationalität, die nehmen dann halt einfach ihre eigene Zeit. Mhm.
Ja, die Zeit.
Die Zeit läuft.
Genau. Anderes spannendes philosophisches Thema, da müsste ich jetzt mal wieder so eine Preisfrage stellen. Erinnert ihr euch noch daran, was ein Staat ausmacht?
Staatsvolk, Staatsgebiet, Staatsmacht.
Streber. Okay.
Ich hab's studiert, es tut mir leid, ein bisschen was ist hängen geblieben.
Dann kannst du bestimmt auch die Frage beantworten, ob ein Staat noch ein Staat ist, wenn er versinkt. Die Frage hat einen ganz konkreten und gar nicht mal so lustigen Hintergrund.
Ja, das Gebiet geht ihm ja dann flöten, ne?
Nicht nur das. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass das Staatsvolk dann auch nicht mehr unbedingt da ist.
Hm? Nee, aber die könnten ja sozusagen zusammenbleiben auf einem Schiff, was dann da an der Stelle sozusagen... Ja gut, das müsste ein ziemlich großes Schiff sein oder ein ziemlich kleiner Staat. aber ich nehme mal an, es geht um irgendwelche Pazifikinseln, die jetzt vom Klimawandel
Genau.
Das Thema nicht so aussitzen können, wie wir das momentan machen.
Richtig. Genau, also das war eine Frage, die irgendwie auch vom Inselstaat Tuvalu in Ozeanien mit platziert wurde. Das ist nach dem Vatikan, Monaco und dem Nachbarstaat Nauru das viertkleinste unabhängige Land der Welt. Mhm. Und die müssen sich tatsächlich damit irgendwie befassen oder befassen sich gerade damit, was ist denn, wenn unser Land hier mal durch die steigenden Meeresspiegel überschwemmt ist, nicht mehr existent ist oder und dann unsere 11.500 Einwohner. Ja, und das fängt teilweise auch schon viel früher an, weil das Meerwasser mittlerweile in Grund und Boden halt damit einsickert und die Trinkwasserversorgung ganz massiv beeinträchtigt und so weiter. Und also da kam auf alle Fälle diese Frage jetzt auch. Und man wolle, Zitat, rechtliche Möglichkeiten prüfen, wie man die Anerkennung als Staat nach internationalem Recht aufrechterhalten kann. Ja. Wie sieht es aus? Also die haben teilweise schon Ländereien in anderen Staaten gekauft. Ein anderer Staat, glaube ich, hat in Arkansas oder so ein relativ großes Areal sich gesichert. Aber wie sieht das aus, ne? Wenn halt da 11.500 Menschen quasi umgesiedelt sind, die bleiben zwar als Staatsvolk irgendwie erhalten, sind aber dann auf einmal ganz woanders untergebracht.
Naja, und der, also das Land oder das Gebiet, was sie dann da besiedeln, das Land muss sich ja dann auch einverstanden erklären, okay, wir geben das jetzt an euch ab und wir geben jetzt euch Souveränität.
Auch da, ne? Genau, haben wir ja gerade auch schon wieder ein solches leidiges Thema.
Oh ne? Mann, ey, es ist nicht leicht, die Themen zu umschiffen.
Genau.
Ja, das ist echt interessant. Ja, stimmt. Wow.
Interessant in dem Zusammenhang ist aber auch noch was anderes, weil kennt ihr die Top-Level-Domain von Tuvalu? Also das Ende aller Webseiten, die da gehostet werden.
TV?
Richtig. Und das
stimmt,
ist
die war mal sehr begehrt, ne?
Ja, das ist eine der größten Einnahmequellen des Landes. Und die wird halt international vermarktet. Und wenn der Staat jetzt also erliegen sollte, dann haben eben eine ganze Menge Webseiten im Endeffekt nicht mehr die Möglichkeit, ihren alten Namen zu behalten.
Naja, das glaube ich nicht. Also dafür, es gibt ja genügend andere Top-Level-Domains, die überhaupt auch nicht länderspezifisch sind.
Ja, aber die ist es.
Das heißt, und ja, das Ding ist es halt noch. Und also wenn dieser Staat nicht mehr existiert, also gerade so TV, glaube ich, das würde dann schon irgendwie aufrechterhalten.
Ach, da wird es ja.
Ha, Pech.
Genau.
Das ist schon ist alles abgestürzt.
Ach so. Ja, die Server müssen natürlich auch alle da stehen.
Müssen sie? Ich weiß nicht.
Bin ich ganz sicher. Ich habe mal nachgeguckt, aber ich bin nicht sicher, ob das immer so ist.
Nee. Also müssen überhaupt nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nur die jeweilige Registratur, also die Verwaltung in dem Sinne, die findet dann in dem Land statt oder ist auch da wiederum delegiert an größere Organisationen.
Aber das ist doch eine internationale Gesellschaft, die das alles verwaltet. Wie heißen die? Irgendwas mit W, oder?
ICANN
ist es, genau. Und in Deutschland war es die DENIC und international ist ICANN oder sowas? Oder
genau.
Gibt es überhaupt noch DENIC? Ja, ist ja auch klar.
Ja, die gibt es halt noch. Gut. Zwei habe ich noch. Dann darf der Ralf auch noch was erzählen.
Juhu.
Es gab noch einen Kommentar zu der Folge Wurmstichig. Die hatte der Ralf uns auch präsentiert. Da ging es um diese Maulwurfpanzer oder was auch immer. Mhm. Der gute Orakel schreibt hier, dass ihm da noch ein paar Sachen aufgefallen wären. Und zwar im Zusammenhang mit der Isolierung. Zum einen bräuchte man eine unglaublich große Strahlung, um die Hitze zu erzeugen, die man also benötigt, um das Gestein vor diesem Panzer oder Maulwurf Dingens Kirchens da zu schmelzen. Und ich glaube, schreibt er weiter, wir haben in einem solchen Vehikel nicht die Möglichkeit, die Crew vor dieser Strahlung zu schützen. Na gut, das ist mal die Frage, wie dick diese Bleimauer halt ist, die man mitschleppt. Das andere ist aber dann die Hitze selber. Wenn das Ding derartig hohe Temperaturen erzeugen könnte, um den Fels zum Schmelzen zu bringen, wären diese Temperaturen nicht nur an der äußeren Oberfläche von dem Grabungspanzer vorhanden gewesen, sondern auch im Inneren aufgetreten. Und die Klimaanlage will ich sehen, schreibt er, die auf einem dermaßen kompakten Raum eine vernünftige Kühlung erzeugen kann, um die Crew dieses Vehikels am Leben zu erhalten.
Das ist doch völlig klar. Die ist natürlich nuklear betrieben mit dem Reaktor, der da eh schon drin steht. Und das wissen wir ja alle. Das ist unglaubliche Energien und darum funktioniert das. Also ich sehe da gar keinen.
Okay, also Oracle, du hast es gehört, das Thema ist schon längst erledigt.
Und ansonsten funktioniert es mit Narrativenergie.
Genau, ich muss daran denken, wer da mal Interesse hat, sich mal zu überlegen oder sich mal anzugucken, was die Russen für seltsame Ideen damals hatten. Es gibt im Netz das Nuclear Airship, das Russian Nuclear Airship. Da ist also ein Luftschiff beschrieben, wie Russland das angeblich bauen wollte, das mit einem Nuklearreaktor betrieben wird. Und das hat also Düsenjets an Bord und das hat riesige Kabinen, da kann eine halbe Armee mitfliegen und weiß der Geier was alles. Das ist kompletter Schwachsinn, was man da sich eben ausgedacht hat. Und ich glaube auch nicht, dass das von irgendwem stammt, der auch nur ein bisschen Ahnung von der Technik hat. Trotzdem geistert dieses nukleare Luftschiff immer wieder mal durch durch die Kommentarspalten oder durch irgendwelche Social Media.
Oh Gott, Ralf hat Luftschiff gesagt. Ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde weg.
Also die Quintessenz von Oracle ist auch, schreibt er dann, am Ende ist die Geschichte also mit sowas Langweiligem wie Physik zu widerlegen. Das passt dann auch zu deinem nuklearbetriebenen Mega-Luftschiff.
Klar, aber Rule of Cool invoked, ne? Klar.
Ja.
Aber den Spruch Narrativenergie, den muss ich mir merken, der ist gut.
Schreib's dir auf, bevor du es vergisst, ja.
Ja, in meinem Alter ist das besser.
Und zu unserem Jahresrückblick 2022 hatte Marius noch was geschrieben. Hallo zusammen, vielen Dank für die schöne Jahresrückblickfolge und danke, dass ihr die spannende Folge, die man ja über die Zeit fast schon wieder vergessen hat, wieder ins Bewusstsein gebracht habt. Als ihr zur Folge Sinal Mascara einen Kommentar besprochen hattet, kam mir alles so vertraut vor. Nur um dann festzustellen, dass es mein eigener Kommentar war. Habe ich komplett vergessen, dass ich damals etwas gepostet hatte. Danke für die Erinnerungshilfe. Bitteschön, Marius. Gerne wieder.
Hoffentlich erinnert er sich jetzt, dass er an die 2022 was geschrieben hat.
Genau. Jo, das waren so die Nachlesesachen für noch ältere Episoden. Jetzt habe ich mein Pulver quasi verschossen, aber der Ralf hat noch was.
Ich habe noch was, ja. Und zwar habe ich noch eine kleine Geschichte, die mit Luftschiffen zu tun hat. Tut mir leid, Jens. Und zwar geht es hier um das Geisterluftschiff L8 oder der Ghost Blimp, wie man das im Englischen auch sagt, weil es handelt sich dabei um ein Aufklärungsluftschiff der US Navy im Zweiten Weltkrieg. Und zwar wurde dieses Luftschiff 1937 von Goodyear gebaut, die also auch später immer wieder in Amerika mit diesen Prallluftschiffen von sich reden machten, die auch immer wieder in Filmen auftauchen, wenn sie über irgendwelche Sportstadien schweben oder sonst irgendwas. Also Goodyear macht das in den USA bis heute.
Die machen kleine und große Luftschiffe, ne? Die kleinen hat man teilweise am Auto und die großen fliegen über Stadien.
Also hier hat man tatsächlich damals eben, gerade in den USA, hat man extrem viel oder auch extrem lange noch an die Luftschiffe geglaubt. Und obwohl es auch da einige Katastrophen gab, da haben wir damals in der Folge über fliegende Flugzeugträger auch mal gesprochen, hat man eben immer wieder Luftschiffe für Patrouillenflüge und so weiter eingesetzt. Und eins dieser Luftschiffe war halt die L8, ehemals Rainbow oder Ranger. Das ist nicht so ganz klar, wie das Schiff hieß, als es noch unter Goodyear-Farben geflogen ist. Und ja, die wurde halt am Pazifik eingesetzt, um dort am Küstenschutz teilzunehmen und tatsächlich auch U-Boote zu jagen. Das fand ich also sehr spannend. Dieses Luftschiff war also relativ klein mit 44 Metern Länge, hatte aber zwei Wasserbomben an Bord und konnte damit U-Boote versuchen abzuschießen, weil man irgendwie damals die Angst hatte, dass die Japaner eben über den Pazifik kamen und dort angegriffen haben. Bekannt wurde die L8 übrigens, als sie am 11. April 1942 zum Flugzeugträger Hornet geflogen ist, um dort Flugzeugteile abzuliefern. Auf der Hornet standen damals ein Riesenhaufen Bomber, mit denen man Japan angreifen wollte. Das ist der berühmte Doolittle-Angriff, der tatsächlich dann auch stattfand, aber nur, weil die L8 in der Lage war, eben Ersatzteile und Bauteile dorthin zu bringen. Jetzt sind wir aber ein paar Monate später, und zwar am 16. August 1942. Und da wollte die L8 einen ganz normalen Patrouillenflug unternehmen, startete also morgens gegen 6 Uhr von Treasure Island, das ist in der Nähe von San Francisco, und flog also so eine Art, ja, Achterroute um die Farallon Islands und Point Reyes, um dort also Ausschau zu halten. Und danach kehrte sie zurück oder sollte sie zurückkehren zum Hauptstützpunkt der Luftschiffe in dieser Zeit, Moffett Field. An Bord befand sich ein junger Lieutenant, Ernest David Cody, und sein Co-Pilot war der Ensign Charles Adams. Und den, ja, verbindet mit Luftschiffen also eine bizarre Geschichte, weil er war tatsächlich in Lakehurst dabei, als die Hindenburg abgestürzt ist, hat damals also Leute aus dem Feuer gerettet und erhielt danach eine Ehrung von Hermann Göring persönlich für seine Taten und hat sich dann eben bereit erklärt, ein paar Jahre später in die Navy einzutreten, um weiter in Luftschiffe zu fliegen.
Okay, wenn ja, was soll man dazu sagen? Er wusste ja, was passieren kann.
Ja, aber das ist ihm ja nicht passiert. Und an dem Morgen war sowieso schon etwas seltsam, weil eigentlich gehörte zur Besatzung noch ein Mechaniker, Riley Hill. Der wurde aber abkommandiert, weil das Luftschiff zu schwer war. Man vermutete, dass es eben wegen hoher Luftfeuchtigkeit und niedrig hängenden Wolken so viel Wasser aufgesogen hatte, dass man also Gewicht einsparen musste, um das Schiff überhaupt fliegen zu lassen. Darum blieb er zurück. Wahrscheinlich sein Glück.
Du darfst nicht mit, du bist zu schwer.
Ja, ja, genau. Nimm du erst mal ab.
Justus, iss mal weniger Pizza.
Wie gesagt, wir hatten viel Bewölkung. Zwischen 150 und 600 Meter Höhe war also eine dicke Wolkendecke. Und nachdem das Luftschiff also etwa anderthalb Stunden unterwegs war, da gibt's verschiedene Quellen, die also sagen, 7.38 Uhr oder 7.42 Uhr soll es sich nochmal gemeldet haben und gesagt haben, wir haben einen Ölfilm auf dem Wasser entdeckt und untersuchen den. Das ist etwa 5 Meilen weit weg von den Farallon Islands, also vom südlichsten Teil der Strecke. Dabei wurden sie auch beobachtet von einem Frachtschiff, der Albert Gallatin, und dem Fischerboot Daisy Gray. Die haben sogar etwas Abstand genommen, weil sie befürchtet haben, dass die Wasserbomben werfen, und da wollten sie eben nicht sozusagen in den Weg geraten. Was abgeworfen wurde, waren aber nur Rauchfackeln, die also das Ganze markierten. Und danach beginnt also alles etwas seltsam zu werden, weil gegen 9 Uhr, es ist nicht ganz klar, wann es nun passiert ist, die Quellen sprechen immer von verschiedenen Zeiten, stieg das Luftschiff wieder auf und flog in die Wolken, was aber, ich sag mal, relativ normal ist, weil es eigentlich eine Flughöhe von 300 Metern hat. Aber da war es auf jeden Fall noch definitiv unter menschlicher Kontrolle. Die Basis verlor dann den Kontakt und rief alle Leute auf, sucht nach dem Luftschiff, das dort irgendwo sein muss. Und jetzt kommen eben verschiedene Quellen, die sagen, es gab eine Boeing 314, also ein Passagierflieger der Pan Am, also der damaligen Fluggesellschaft, die das Luftschiff entdeckte, und auch ein Patrouillenflugzeug vom Typ Kingfisher entdeckte es angeblich, aber auf 600 Metern Höhe. Das ist mehr als das Doppelte, als das Schiff eigentlich erreichen sollte. Und nachdem es dort gesichtet wurde, sank es aber sehr schnell wieder ab und verschwand wieder in der Wolkendecke. Wahrscheinlich, weil dort das Helium, also das Traggas des Schiffes, abgeblasen wurde durch ein Sicherheitsventil, und dann war eben der Auftrieb geringer und das Schiff sank. Danach blieb das Schiff aber eine ganze Zeit lang verschwunden, bevor es plötzlich gegen 22:45, also etwa anderthalb Stunden oder zwei Stunden nach der letzten bestätigten Sichtung, kam es mit einer leicht erschlafften Hülle in geringer Höhe in dem Ort Fort Funston an. Dort ist also ein breiter Strand, wo also auch Leute es gesehen haben. Und dort setzte das Luftschiff das erste Mal kurz auf.
Boing.
Genau. Leute versuchten es dann festzuhalten, aber konnten das nicht, weil durch den Aufprall löste sich eine der zwei Wasserbomben und fiel zwischen ihnen herunter.
Juhu, Feuerwerk.
Komischerweise wollten sie da nichts mehr damit zu tun haben. Aber später berichteten Zeugen davon, dass das Luftschiff zu dem Zeitpunkt schon niemanden mehr am Steuer hatte. Und als das Luftschiff wieder aufstieg, kam es erneut zum Abblasen von Helium. Und jetzt sah das Schiff endgültig aus wie eine abgeknickte Wurst oder so eine grobe V-Form und war kaum noch flugfähig, kam noch ein Stück weit ins Land hinein, streifte dabei Telefon- und Stromleitung, war also schon sehr tief, und landete schließlich in der Stadt Daly City vor einem Haus, einfach so auf der Straße. Und die Leute vor Ort waren natürlich in heller Aufregung, rannten hinter dem Schiff her, wollten wissen, was da los war, wollten dann auch helfen. Die Feuerwehr kam auch und die Feuerwehr war also der festen Überzeugung, ja, da unten ist keine Besatzung mehr, die sind bestimmt oben in dieser Hülle drin. Da müsste jetzt noch Besatzung sein und haben also mit ihren Äxten diese Hülle aufgehackt, um zu finden, wo die Besatzung ist. Und dabei natürlich die Heliumhülle komplett zerstört, wie dann später festgestellt wurde. Das Militär wurde geholt und die haben sich den Blimp genauer angeguckt und stellten dann fest, das Luftschiff wies keinerlei Schäden durch Beschuss, Feuer oder einen Aufprall auf dem Meer auf. Das heißt, es war eigentlich völlig unbeschädigt. An der rechten Seite in Flugrichtung der Kanzel war eine Tür, die war offen. Und im Innern fand man also drei Fallschirme, eine Rettungsweste, nämlich die für das fehlende Besatzungsmitglied. Die anderen wurden standardmäßig an Bord getragen. Und auch das aufblasbare Rettungsboot waren weiterhin noch an Bord. Genauso wie die zweite Wasserbombe und ein Maschinengewehr, das ebenfalls zur Ausrüstung gehörte und die gesamte Munition. Das heißt, die L8 hat keinen Schuss abgefeuert. Die Tanks waren zu zwei Dritteln voll, die Motoren waren im Leerlauf aber eingeschaltet und die Gashebel standen auf halbe und volle Kraft. Also es sind zwei Motoren. Und das deutet darauf hin, dass das Schiff, kurz bevor es eben alleine unterwegs war, in einer Art Kreisflug war. Man stellte auch fest, das Funkgerät war funktionstüchtig und auch Codebücher und Navigationsmaterial war vorhanden.
Keine. Was, Bermuda-Dreieck geflogen?
Das wäre auf der anderen Seite von Amerika. Aber so ähnlich klingt die Geschichte auch, nur dass sie halt tatsächlich bestätigt und wahr ist. Der einzige Schaden, den man eben feststellen konnte, bis auf die aufgehackte Hülle, war tatsächlich ein beschädigter Propeller. Das war aber durch den ersten Aufprall in der Nähe des Ocean Beach, also bei Fort Funston, geschehen. Es konnte nie geklärt werden, was mit der Besatzung geschah, und beide wurden 1943 für tot erklärt. Jetzt könnte man ja sagen, das Schiff ist irgendwie verflucht oder sonst irgendwas, aber tatsächlich wurde es nach nur wenigen Monaten, nämlich Ende August, mit einer neuen Hülle wieder freigegeben, startete zu seiner ersten Testfahrt und stand dann bis Juli 1944 im Dienst der Marine und absolvierte in dieser ganzen Zeit mehr als 2000 Betriebsstunden.
Ohne besondere Auffälligkeiten.
Nichts Besonderes. Also
niemanden mehr aufgefressen?
Es wurde keiner mehr aufgefressen und es verschwanden auch keine Leute und das Ding wurde dann einfach außer Dienst gestellt und nach dem Krieg kaufte Goodyear das Schiff zurück, baute es aber tatsächlich erst 1966 so weit wieder auf, dass es wieder flugtauglich war und benutzte es unter dem Namen America zum Beispiel als Kameraplattform. Es war also sozusagen ein früher Vorläufer der Drohne, weil man damit eben tatsächlich über Sportstadien dann Fernsehbilder und auch Filmbilder erzeugte. Und erst 1982, also nach insgesamt 45 Jahren, wurde es außer Dienst gestellt. Wer das übrigens sich mal angucken möchte, bis heute ist die Kabine noch im National Museum of Naval Aviation in Pensacola, Florida, ausgestellt. Und zwar so, wie sie als L8 aussah. Da wurde also genau der Zustand wiederhergestellt.
Komplett mit fehlender Besatzung.
Ja, Besatzung ist nicht an Bord. Natürlich begann jetzt so die große Frage, was ist mit dem Schiff passiert, beziehungsweise mit der Besatzung? Und zuerst mal gab es einige seltsame Zeugenaussagen, weil es behauptet, dass zum Beispiel jemand zwei Männer gesehen zu haben, die mit Fallschirmen absprangen. Das würde aber heißen, es wären ja noch zusätzliche Fallschirme oder noch zusätzliche Leute mit Fallschirmen an Bord gewesen. Wahrscheinlich also Unsinn.
Vielleicht ist das schon mal irgendwo auf dem Wasser, hat's aufgesetzt oder so halb und sie konnten aussteigen ohne Fallschirme und dadurch hat es natürlich wieder ein Gewicht verloren und ist schwupp wieder aufgestiegen.
Ja.
Eigentlich wollten die nur ein kurzes Bad nehmen. Komm, wir schwimmen mal hier eine Runde. Mitten im Pazifik, na klar. Und dann, hätten sie mal besser die Handbremse angezogen.
Ja, tatsächlich vermuteten einige Leute, also die Untersuchungskommission kam nachher zum Schluss, dass wahrscheinlich jemand von der Besatzung in der Tür gestanden hat, zum Beispiel um eine Rauchfackel abzuwerfen oder etwas Ähnliches, dabei abgerutscht ist, der zweite wollte ihm helfen und letztendlich stürzten beide ab.
Mhm.
Nur das ist ja langweilig.
Ja, ja.
Und von daher, ja, was gab's denn noch für Vermutungen? Es gab zum Beispiel die Vermutung, dass sie nach der Landung sich einfach abgesetzt haben, dass sie desertiert sind. Nur
zu Hermann Göring.
Zum Beispiel. Aber es gibt sehr viele Berichte darüber, dass das Luftschiff einfach schon leer war, als es über dem Strand auftauchte. Also wahrscheinlich eher nicht. Andere sagen, sie wären
UFO, irgendwas. UFO entführt. Die sind zum Traktorstrahl sind die da aus dieser Kanzel herausgebeamt worden.
Natürlich. Und genau das wird auch behauptet.
Genau. Ich sag nicht, dass es Aliens waren, aber
doch, natürlich. Auch da gibt es dann Leute, die gesagt haben, die Aliens haben in dieser dicken Wolkendecke auf sie gewartet und haben sie dann aus dem Luftschiff entführt.
Nach Narnia.
Zum Beispiel. Warum sollte man denn auch nicht zwei ganz normale Armeeangehörige oder Navy-Angehörige aus einem Luftschiff entführen? Das ist doch wirklich das, was Außerirdische wollen.
Ja, das waren Nazis mit dem Schwabenland-UFO.
Ach ja, genau. Ja. Mhm. Man hat auf der anderen Seite
Einer von denen ist ja dann am Strand von Australien wieder aufgetaucht. Ne?
Ja.
Nein, aber man hat tatsächlich vermutet, dass sie zu den Japanern übergelaufen sind oder dass sie vielleicht von einem entdeckten U-Boot irgendwie kurz gefangen genommen wurden und dann nach Japan verschleppt oder was auch immer. Es gab auch die Vermutung, dass sie über irgendwas in Panik geraten sind und einfach abgesprungen sind, was aber auch irgendwie Blödsinn ist. Einige sagen, die zwei hätten sich nicht besonders gut verstanden und wären am Himmel in Streit geraten und dann aus der offenen Tür gestürzt. Auf der anderen Seite, warum haben sie sich nicht am Boden gekloppt?
Ja, vielleicht weil dem einen, während die da oben geflogen sind, plötzlich das Foto von der Ehefrau des anderen aus der Tasche rausgefallen ist. Und er sagte, ey, was hast du, ein Foto von meiner Frau? Und und dann ging's los.
Also ich bin mir ziemlich sicher, die haben während des Fluges halt dann irgendwann ihre Bleibrillen angezogen. Und wie ja nun bekannt ist, durch solche Bleibrillen kann man nicht wirklich gut gucken und haben dann so ein bisschen in der Kanzel die Orientierung verloren und sind dann rausgefallen.
Oder die haben einfach das gemacht, was Männer immer machen, irgendwelche doofen Wetten. So, hey, guck mal, ich traue mich, die Tür aufzumachen, ich hänge mich jetzt mal raus und
guck mal, ich kann sogar mit einem Arm.
Genau, und ich mal nur mit einem Finger und ja.
Tatsächlich kommen wir jetzt an noch eine Ecke. Ich möchte zuerst noch eine ganz wichtige Theorie sagen. Und zwar haben sowohl die Japaner als auch die Amerikaner beide mit einer mikrowellenunterstützten Radar- und Todesstrahlentechnologie gearbeitet. Das klingt jetzt komplett schwachsinnig, aber
sie sind verdampft.
War es auch, aber sie haben es tatsächlich versucht und es wurde auf beiden Seiten des Pazifik wurden entsprechende Experimente angestellt. Man wusste zwar noch nicht genau, ob das irgendwas bringt, aber
Philadelphia-Experiment.
Mhm.
Ja,
genau.
Ja, es war halt, es gab tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, es war eine Vorstufe des Philadelphia-Experiments, was man eben mit diesem Luftschiff angestellt hat. Oder dass die Japaner ein U-Boot da hat und dann haben sie den Blimp eben mit einem Todesstrahl. Wollten sie dann prüfen, ob man die Leute umbringen kann, ohne dabei irgendwas zu beschädigen. Und darum ist das Luftschiff eben völlig unbeschädigt.
Ich glaube, die das war eine Star Trek Folge und die wurden da einfach vom der Enterprise dann rausgebeamt.
Naja, es gab aber eine Sache, die fand ich echt interessant, als ich die gelesen habe, weil, ich glaube, Michael hat es gerade gesagt, die sind draußen rumgeklettert. Tatsächlich gibt es einen Zeugen, der gesehen hat, wie jemand draußen am Luftschiff herumgeklettert ist. Das war sogar gar nicht mal unüblich, weil wenn es zu irgendwelchen Beschädigungen an der Hülle oder an den Motoren kam, dann sind wirklich Leute aus den Kanzeln oder aus irgendwelchen, bei den größeren Luftschiffen, aus irgendwelchen Löchern im Schiff geklettert, um Reparaturen vorzunehmen. Und angeblich haben das hier auch Leute gesehen. Und ebenso gibt es einen Bericht, dass jemand 3 Personen an Bord gesehen hat. Das heißt, da wäre...
Ein blinder Passagier.
Genau, irgendjemand, ein blinder Passagier, ein Spion, was auch immer.
Superman.
Ja, soll sich also eingeschlichen haben. Und es gab tatsächlich auf dem Stützpunkt, wo sie waren, also Treasure Island, gab es tatsächlich wenige Wochen vorher einen Versuch, an Bord eines dieser Luftschiffe zu kommen. Der wurde aber vereitelt. Und interessant in dem Zusammenhang halt...
Das würde natürlich dann auch erklären, warum das Luftschiff zu schwer war und richtig, der eine nicht mitfliegen durfte. Ne?
Genau. Und wahrscheinlich oder möglicherweise hat sich da tatsächlich irgendwo jemand versteckt, weil ich habe mir Fotos von dieser Kanzel angesehen, die ist gar nicht so klein. Also das ist nicht so ein Ding von 2-3 Metern Länge, sondern ich würde mal schätzen, dass die wenigstens so 6-8 Meter lang ist. Also da wird auch einiges an Zeug an Bord gewesen sein, wo man sich hätte verstecken können. Vielleicht hatte der wirklich vor, sich irgendwie an den Codebüchern oder so zu bedienen, keine Ahnung. Aber letztendlich scheint es schiefgelaufen zu sein. Aber es gab, wie gesagt, diesen Zeugen, der also davon gesprochen hat, dass mindestens 3 Leute an Bord gewesen sein sollen, dass das also vom Boden aus zu sehen gewesen sein soll. Ob es stimmt? Keine Ahnung, weil man hat bis jetzt halt nicht herausgefunden, was da passiert ist.
Und wird's wohl auch nie.
Jetzt ist nur die Frage, was macht man da draus?
Ja gut, also naheliegend ist halt irgendein Geisterschiff Szenario halt
jetzt. So nach dem Motto, die Mary Celeste als Luftschiff.
Ja, genau. Und wobei halt am coolsten, also naheliegend ist ja so eine Geschichte, ne, dass das Schiff ist, da wird gesehen, da verschwindet es in der Wolke und dann weiß man nicht, was innerhalb dieser Wolke passiert. Also so eine Art Akte X Geschichte würde ich dann am ehesten, glaube ich, so draus machen wollen. Wird sich so am meisten anbieten irgendwie. Tatsächlich irgendwas mit Aliens und übersinnlichen oder irgendwelchen Dimensionstoren oder so.
Ja, dann macht man tatsächlich eine Agenten-Story draus. Ziel ist es, ein solches Luftschiff zu kapern, zu entführen, um halt die Technologie, die da drin ist, oder im Zweifelsfalle auch nur irgendein geheimer Koffer, die Codebücher oder was auch immer daraus zu holen. Man muss jetzt das Luftschiff nicht so klein machen, man kann es auch größer machen, damit auch mehr Figuren mitspielen können. Und macht halt dann so einen spannenden Thriller in der Luft.
Mir fallen jetzt passt das jetzt nicht ganz von der Funktion von Wasserbomben und so, aber vielleicht halt auch so eine Geschichte, dass da tatsächlich jemand drin versteckt war oder auch vielleicht, ja, um es mal, wenn man es als Rollenspiel macht, kann man sich auch irgendwelche wilderen Szenarien mit einem anderen Luftschiff, was dann da rankommt und Leute springen darüber mit irgendwelchen, kapern das Ding und wollen dieses Luftschiff quasi zu dieser Treasure Island Stützpunkt da zurückbringen, um dann das da in dem Stützpunkt dann explodieren zu lassen. Und dann macht man da so eine Art Geschichte draus, die Besatzung, die drauf ist, die muss jetzt halt diese, naja gut, ist ein bisschen arg nah an 9/11 oder so eine Geschichte, aber die müssen das jetzt verhindern und wenn es dann um den Preis ist, dass sie ihr eigenes Leben dafür geben müssen, um alle da rauszuschaffen, das Schiff da nicht hin, dass das als Bombe dann genutzt werden sollte oder so. Hat der Helium dann, ne? War kein Wasserstoff mehr, hast du gesagt.
Ja, ist Helium.
Ja, naja, gut, ändern war es Wasserstoff, dann ist das eine fliegende Bombe.
Ja. Man kann ja im Endeffekt, nur wenn man so die Grundtendenz halt übernimmt, wenn man sich mal Pläne der Hindenburg oder anderer Luftschiffe dieser Zeit anguckt, die waren ja deutlich größer. Das war ja wirklich so ein kleiner Blimp. Und die hatten auch mehr Besatzung an Bord. Das heißt, da kann es also durchaus, kann ich das also ein bisschen abwandeln und daraus dann so eine Geschichte machen.
Naja, oder du machst es tatsächlich, du lässt so ein Hindenburg-Luftschiff aufkreuzen über New York und da ist keiner mehr an Bord. Das steuert das quasi den Landeturm noch irgendwie an und da hängen noch die Kabel zum Runterziehen dran und dann geht man an Bord und da ist keiner mehr an Bord. Und was ist jetzt passiert? Das wäre ja auch ein ziemlich cooles Ausgangsszenario für eine Story.
Also so ein bisschen so ein Zwischending oder Anleihe tatsächlich am Philadelphia-Experiment mit Luftschiff und Co.
Oder so. Ja, oder auch, wie gesagt, die klassischen Geschichten, so wie die Marie Celeste oder die Demeter, also das Schiff mit dem Dracula damals nach England gefahren ist, wo ja auch nur noch Tote an Bord waren, als das letztendlich im Hafen angekommen ist. Also solche Geschichten kann man da natürlich dann jederzeit irgendwie variieren. Was man daraus macht, ist halt was ganz anderes. Ich muss ja keine Vampire da einsetzen. Ich kann ja genauso gut etwas Cthulhuides da reinsetzen.
Mir fällt da ein, der Carsten Pohl hat doch so ein Setting geschrieben, ne? Ultima Ratio ist das, glaube ich. Das ist auch in einem Luftschiffspiel. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern.
Ist sollte man eigentlich auch nicht. Das ist echt genau. Cool.
Ja.
Das ist wirklich gut. Ja, und das ist aber, das war auch tatsächlich so der erste Gedanke, der mir dann gekommen ist, dass eben entweder man dieses Ausgangsszenario benutzt, also wirklich das Geisterschiff, oder eben den blinden Passagier, der aus düsteren Gründen an Bord ist. Das kann eben dann was Okkultes sein, das kann eine Spionagegeschichte sein, es kann auch eine klassische Mordgeschichte sein, dass er an Bord gekommen ist, um irgendjemanden der Besatzung vom Leben zum Tode zu befördern oder ähnlich.
Ist ja auch wieder hat die Möglichkeit eines Closed-Room-Szenarios halt, ne?
Ja.
Man kann nur sehr beschränkt ausbrechen. Vor allem, wenn das dann über den Pazifik oder Atlantik halt stattfindet, dann kann man auch nicht mal eben so schnell landen und alles ist gut, sondern man ist darauf angewiesen, da oben das Problem oder Rätsel oder was auch immer zu lösen.
Ja. Und
wenn man dazu dann auch noch ein Wasserstoff, also analog zur Hindenburg, gefülltes Luftschiff nimmt, dann hat man auch immer noch diese, im wahrsten Sinne des Wortes, schwelende Gefahr über einem. Ein falscher Schritt, ein Funke und das war's dann. Ne?
Wobei man da ja auch sagen muss, da muss man dann so ein bisschen in die Fantasy-Richtung, sage ich jetzt mal, abdriften, weil in der realen Welt war es eben tatsächlich so, dass nur die Deutschen noch wasserstoffgefüllte Luftschiffe hatten und alle anderen, weil die bekamen kein Helium. Und alle anderen, wenn sie denn Luftschiffe gebaut haben, haben eigentlich dann versucht, an Helium ranzukommen. Wobei das wohl auch nicht so einfach war, das habe ich dann...
Wieder ein Motiv, ein solches Luftschiff zu kapern.
Ja, ich habe aber auch was Interessantes da heute noch zu gelesen, als ich das nochmal recherchiert habe, dass wohl Wasserstoff sehr viel besser als Treibmittel, also als Auftriebsmittel geeignet ist, weil es eben sehr viel leichter ist.
Ja.
Und wenn man ein Luftschiff mit Helium füllt, bekommt das wohl sehr viel schneller eine Unwucht und gerät dann in Navigationsprobleme, was zum Beispiel die großen amerikanischen Luftschiffe fast alle zerstört hat. Und das wusste ich also vorher auch nicht, aber das war eben ganz spannend, das mal so vor Augen geführt zu bekommen. Und wenn ich also eine relativ sichere Methode habe, mit einem Wasserstoffluftschiff zu fliegen, dann wäre das also zumindest von der Manövrierbarkeit und allem anderen her tatsächlich besser.
Ich weiß, was passiert ist.
Oh, jetzt kommt's.
Jetzt, wo du sagst, die sind überfallen worden von im Untergrund arbeitenden Clowns, die das Helium klauen wollten, weil sie es brauchten für Auftritte auf Kindergeburtstagspartys. Und die wollten das Helium stehlen und dabei ist dann was schief gegangen. Und deswegen war das Ding dann auch...
Dass es nicht Pinguine waren.
Und das, oder von mir aus Clown-Pinguine. Und deswegen war dann halt auch das so schlaff. Also das ist nicht abgegangen, das Sicherheitsventil, sondern die haben das Helium denen abgezapft.
Dann so. Waren es doch Aliens.
Von mir aus auch Clown-Aliens.
Clown-Aliens. Killer-Clowns from Outer Space.
Killer-Clowns from Outer Space. Klingt doch zumindest cool.
Ja, der Film ist auch gut. Auf seine Art.
Oh, okay.
Ich google das jetzt nicht.
Du meinst, es ist der Moment, wo wir ins Bett gehen sollten, weil wir anfangen, Unsinn zu erzählen?
Genau. Ich wollte euch eigentlich jetzt noch etwas über 29.000 Quietscheentchen erzählen. Und über...
Aber wir erzählen Unsinn.
Und über Hexenflaschen. Aber aus gewissem eigenen Interesse, da wir schon wieder die 2 Stunden Aufzeichnungsgrenze erreicht haben oder deutlich überschritten haben, erspare ich mir das. Und wir sollten vielleicht jetzt langsam mal wieder zum Ende kommen.
Gut.
Okay. Das Schlimme an diesem Ende ist, das heißt, beim nächsten Mal... ist Ralf wieder dran. Aber zum Glück hat er ja jetzt etwas Luftschiffdampf abgelassen. Sodass ich hoffe, ja, was erzählst du uns beim nächsten Mal?
Das nächste Mal werden wir einen seltsamen und einsamen See im Himalaya besuchen, wo man vielleicht auf den ersten Blick glaubt, ja, okay, bisschen seltsam, weil der nämlich mit Skeletten angefüllt ist, aber das, was also dann später herausgefunden wurde über diesen See, ist ziemlich interessant und außergewöhnlich. Und darüber können wir beim nächsten Mal sprechen.
Wir müssen aber nicht mit dem Luftschiff auf den Himalaya rauf.
Nein, es reicht völlig aus, wenn ihr eure ganz normale Bergsteigerausrüstung mitnehmt. Ja, oh. Die Frauen als Sherpas anstellt. Was man so macht.
Okay.
Ja, machen wir das halt.
Dann, ja, müssen wir das halt machen. Genau, so ist es dann halt.
Genau.
Ja, dann, glaube ich, sind wir jetzt am Ende dieser Folge und dieses Jahres mehr oder weniger angekommen.
Endlich
ja. Ist das Jahr vorbei. Endlich geschafft, ja. Wir versuchen nächstes Jahr noch weniger Episoden als in diesem Jahr zu produzieren.
Und es wird uns problemlos gelingen.
Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr auch dieses Jahr wieder mich ertragen habt und hoffentlich auch unsere Zuhörerschaft gut unterhalten habt mit interessanten, spannenden Themen und Ideen. Wie immer sind wir eigentlich sehr interessiert an Feedback, an vielleicht eigenen Ideen, an Vorschlägen und was auch immer. Die Möglichkeit, ja, lasst euch hören oder so, ne?
Also wenn jemand Angst hat, ich verzichte gern auf die Beteiligung, wenn jemand als Gastauftritt dann hier mitmachen will.
Insofern, ja, gehabt euch wohl, habt noch ein paar schöne Jahresendtage.
Ja, Michael, stopp, vielen Dank an dich für das ganze Geschnippel und Geschneide und
genau.
Die Shownotes und alles. Und neben den tollen...
hier 2 Stunden lang irgendwas vor sich hinzusabbeln.
Genau.
Aber es ist ein Heidenaufwand, das alles zu schneiden.
Ja. Genau, deswegen.
Deswegen redet ihr jetzt auch immer weiter.
Ne? Genau.
Ich bin jetzt ruhig.
Bevor ich jetzt den nächsten Hustenanfall kriege, würde ich sagen, lasst uns dabei. Ihr da draußen habt auch noch ein paar schöne Tage. Und wir hören uns wieder, wenn wir dann durch den Schnee im Himalaya stopfen.
Ja. Aber tschüss, darf ich noch sagen. Oder?
Sag tschüss, Ralf.
Tschüss, Ralf.
Und immer schön den Himmel im Auge behalten.
Genau.
Bis dann.
Ciao, ciao. Yo, tschüss.
Tschüss.
Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.